Hello. Hello. Keine Luft mehr.
Das wird so schlimm, sich das anzuhören. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Inferi, Trolle und Vampire.
Weil es ist Halloween. Happy Halloween, everyone.
Yeah.
Und das sind gruselige Wesen irgendwie. Und deshalb dachten wir, das ist eine total tolle Idee für eine Folge an Halloween.
Eine Spooky-Folge.
Ganz genau. Wie man auch im Intro gehört hat, Leute.
Oh ja. Sagt mal, wenn ihr euch gegruselt habt. Sagt mal, wenn ihr uns ausgelacht habt.
Und sagt mal, wenn ihr nach 2 Sekunden wieder abgeschaltet habt, weil ihr dachtet, wir sind irgendwie auf den Kopf gefallen.
Ja. Ich würde sagen, wir starten mit den Inferi, gehen dann über zu den Trollen und machen als letztes die Vampire.
Wir können gerne mit den Inferi starten.
Der Name Inferi kommt natürlich aus dem Lateinischen. Einzahl wäre ja Inferius und das bedeutet unter, also dass man einerseits natürlich so ein bisschen so an Unterwelt denkt, aber auch daran, dass ein Inferius noch weniger menschlich ist als ein Mensch, also unter dem lebenden Menschen steht.
Ja. Inferi sind Leichen, die durch dunkle Magie wieder zum Leben erweckt worden sind. Sie werden dadurch zu einer Art Marionette von dunklen Zauberern und können als Werkzeug dienen. Nur kurz direkt am Anfang, Inferi leben nicht mehr, auch wenn wir öfter mal sagen, dass sie leben, sie tun es nicht, sie wandeln eher, sie sind nach wie vor tot.
Genau, sie sind sozusagen wie Zombies. Ja. JK hat sich aber von dem Ausdruck Zombie distanziert, weil es erstens, also sind die Zombies irgendwie nicht Teil der britischen Folklore, ja, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Riesen, Einhörner oder Kobolde oder so. Und durch Film und Fernseher sind Zombies ja schon sehr eindrucksvoll gezeigt worden. Und außerdem hat sie behauptet, sie sei der Generation zugehörig, die bei Zombies immer an Michael Jacksons Thriller denken muss. Und deswegen hat sie halt eben ein neues Wesen geschaffen, halt an die Zombies angelehnt, nämlich die Inferi.
Dann kommen wir mal zu ihrem Aussehen. Inferi sind hagere, skelettähnliche Geschöpfe. Das Erscheinungsbild der Inferi ist irgendwie so ein bisschen wachsähnlich und sie haben weiße, trübe Augen. Ein Inferius behält noch einige Merkmale des Menschen, der er mal war, sozusagen. Man kann also noch vage erkennen, wer mal dahinter gesteckt hat. Trotzdem sehen die natürlich sehr schrecklich und ekelerregend aus. Insgesamt wirken Inferi abstoßend, kalt und widerlich, wie eine gruselige Erinnerung an das, was sie mal waren und das Leben, was dahinter steckt.
Genau, also die sind ja so. Die sehen eigentlich ja noch individuell unterschiedlich aus.
Ja, genau.
Also im Film, darüber hatten wir letztens uns schon bei FF6 unterhalten, im Film sind das ja wirklich so gleich aussehende Skelette, quasi mehr oder weniger mit so ein paar Hautfetzen noch.
Ja, genau.
Im Buch kann man ja aber wirklich noch gut erkennen, ist es eine Frau, ist es ein Mann gewesen, ist es ein Kind, ne? Also wahrscheinlich an dem Status der Verwesung, ist echt eklig, Leute, wo sie dann verwandelt werden, so sehen sie dann auch als Inferi aus. Also wenn jemand, keine Ahnung, super lang schon in seinem Grab rumlag und Voldy kam daher und hat daraus einen Inferius gemacht, dann ist er vielleicht schon sehr stark verwest und vielleicht noch ein Skelett. Aber wenn der quasi letzte Woche erst gestorben ist, dann sieht er vielleicht noch sehr menschlich aus.
Ja, so hast du dir das vorgestellt? Nee.
Ja.
Also für mich sind die alle so ein bisschen wahrscheinlich, weil ich den Film ja vorher gesehen habe, also für mich sind die schon so, dass die vom Aussehen her schon alle gleich sind. Also die sind alle im gleichen Verwesungsstadium, aber du kannst halt erkennen, war es ein Mann, war es eine Frau, hat die rote Haare, blaue, wie auch immer, ne? Hatte der einen Bart, hatte der keinen Bart? Also diese, also eher so wie Mumien, die so konserviert worden sind. Das Wesen selber stelle ich mir schon vor, dass die alle ungefähr gleich aus sind. Also dieser Verwesungsprozess, über den habe ich alle gesagt, nie nachgedacht. Bei mir sind die alle eklig.
Also ich fand das halt in meiner Vorstellung immer noch schlimmer und ich, auch jetzt, als ich nochmal nachgelesen habe im Buch, fand ich es im Buch noch schlimmer, nicht gruseliger oder so, sondern, ne, weil ich im Film finde ich die auch sehr, sehr gruselig. aber weil die eben so menschlich sind, finde ich es noch so ein bisschen perfider irgendwie. Und also es ist irgendwie schlimmer, wenn man sich so wirklich überlegt, da könnte jetzt auch ein Kind rauskrabbeln. Ja,
ja, genau. Ja, ja, nee, genau, das stimmt.
Je menschlicher die sind, desto gruseliger ist es ja auch,
ja, genau,
auch die anzugreifen. Ne? Weil du denkst ja, ja, das ist noch ein menschenähnliches Ding. Bei den Inferi im Film sind es ja echt nur so Skelette eigentlich.
Skelette mit so ein bisschen Haut überzogen, ja, genau, sozusagen. Ja, genau. Das, ich glaube, das ist das Schlimme. Aber ich finde, so wie es im Buch beschrieben hat, wird auch einfach noch mal deutlicher, was du als dunkler Magier da diesen Wesen angetan hast, ja, die im Zweifel ja vorher, die sind ja schon tot vorher, also dass du dann noch erkennen kannst, wer da wie ist. Das ja ist ja auch bei Zombies in Zombiefilmen auch so. Wenn da einer, ja, stirbt, genau, und der wandelt sich und dann läuft der plötzlich da rum und sieht so eklig aus und du musst den dann umbringen.
Ja, genau.
Wir haben das jetzt schon echt häufig gesehen, dass das immer noch mal schwieriger ist, als wenn das so wie im Film dargestellt einfach irgendwelche das Wesen sind, die, genau, du nicht, ja, identifizieren kannst. Ja, das stimmt.
Und die Inferi, die wir so kennen aus dem Film und aus dem Buch, also wo Harry den mal begegnet, das ist ja im sechsten Teil, sind bei der Höhle. Und das sind ja, mhm, Wasserleichen.
Genau.
Und da hatte ich halt eben auch immer den Eindruck, dass die halt auch wirklich, also Wasserleichen waren. Also nicht, weil die
vorher schon.
Genau, also die sind quasi gestorben, weil sie zum Beispiel ertrunken sind. Oder, also ich stelle mir das immer so vor, ich meine, die hat Voldemort ja dafür extra geschaffen, damit sie seine Höhle da bewachen und schützen. Und ich stelle es mir halt immer so vor, dass der die ganzen Muggel oder Zauberer da reingelockt hat, dann vielleicht die Höhle geflutet hat oder die halt alle da magisch ertränkt hat, sodass er dann aus, ach, den ganzen Leichen Inferi machen konnte. Weil gerade diese Inferi sind ja sehr weiß und so schleimig und,
genau,
deswegen, also ich glaube wirklich, dass es diese Art von Verwesung, weil sie eben schon als Wasserleiche verwandelt wurden und nicht erst, nachdem sie ein Inferi wurden, so aussahen, nur weil sie da so im Wasser gechillt haben.
Ach so, ja, da, keine Ahnung, ich habe mir da so weit, habe ich mir da nie Gedanken gemacht, wie die da hingekommen sind. Ich stelle es mir sehr schlimm vor, wenn Voldemort verwirrte Menschen und Zauberer dahin gelockt hat, um die dann zu fluten. Ich finde, das bringt Voldemorts Massenmord ja nochmal auf eine ganz andere Stufe. Also nicht, dass ich es ihm nicht zutrauen würde,
ja, genau,
ne, das schon. Aber es ist natürlich nochmal krass, aber weil, wie viele das ja dann auch sind.
Man macht sich da halt nicht so Gedanken drum, aber er ist ja der meist erschreckendste Zauberer seiner Zeit. Also natürlich muss der auch noch mehr Morde begangen haben als die paar, die wir kennen und als die sieben für seine Horcruxe.
Ja.
Sondern der muss ja wirklich, wenn der da jetzt sagt, ich brauche ein paar Inferi, um meinen Horcrux hier zu schützen, dann geht der wortwörtlich über Leichen.
Das ist krass. Ja, also da würde ich gerne mal eure Meinung wissen, wie ihr glaubt, dass die Inferi da hingekommen sind. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass diese Höhle da schon immer unter Wasser gestanden hat und er die Inferi verwandelt hat und dann, der kann die ja dann kontrollieren und kann auch sagen, geht dahin. Ist natürlich nicht so, so oder so ist es nicht sehr unauffällig, ne, weil viele Menschen dahin zu locken.
Ja, aber wo meinst du, kommen denn dann die Leichen her? Hat der dann einfach Gräber geplündert oder wie? Das wäre ja auch super
schlimm. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er vorher auf Friedhöfe gegangen ist. Das wäre ja auch aufgefallen, das muss man ja auch dazu sagen. Wenn er Gräber geplündert hätte, das kannst du, also da muss der ja einen ganzen Friedhof mitgenommen haben.
Mhm.
Also es würde wahrscheinlich eher Sinn machen, wenn er immer so kleinere Grüppchen sich quasi geschnappt hätte und dahin geschafft hat. Weil so ein, ich meine, von wie vielen sprechen wir? Über 100 bis 500? Das müssen ja richtig viele sein. Und die kannst du ja auch nicht einfach, du kannst ja keine so eine Menschenmasse da durch die Gegend manövrieren. Wie soll er das denn gemacht haben? Deshalb könnte es ja auch sein, dass er da, wo gerade Zauberer und Muggel irgendwie ihm über den Weg gelaufen waren, die er einfach umgelegt hat, sie verwandelt hat und dann in kleinen Grüppchen dahin gebracht hat.
Dann gab es halt mal einen ungeklärten Schiffsbruch, weißt du? Da hat er ein Schiff mit Touris oder so dahin gelockt, das Schiff ist gekentert, keine Ahnung, zerbrochen an irgendeinem Felsen und er hat halt die ganzen Leute dann da rübergenommen.
Okay, also ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, weil wir...
Ich meine, das ist natürlich jetzt nur eine Theorie, aber ich
wegen
Auffälligkeit.
Ich weiß,
ich glaube, das ist ja nicht sein Hindernis. So, der kriegt das schon irgendwie hin.
Ja, nee, dass er das schafft, aber ich finde, JK hätte sich das kurz einmal überlegen können, wie diese Massen an Inferi dann da hingekommen sind. Und auch, was sie Voldemort noch alles anhängen will, ne? Also, weil Massenmord ist krass, dann wer diese ganzen Menschen und waren, ob die Zauberer waren, ob die Muggel waren, ja, wo die herkamen. Hat er Grabschändungen betrieben, ne? Also das wäre eigentlich ganz interessant, hätte sie da auch noch ein paar mehr Infos gelassen. Oder einfach besser erklärt oder noch ein bisschen detaillierter erklärt, wie man das mit den Inferi genau macht. Weil wenn wir jetzt darüber sprechen, wie die zum Leben oder zum Wandeln da gebracht werden, dann würden wir vielleicht diese Frage schon erklärt bekommen, quasi ja. 2 in 1. Und so sind es halt viele Fragen.
Also ich kann es nur noch mal betonen, er ist ja wirklich ein sehr, sehr schrecklicher Zauberer. Keiner traut sich, seinen Namen auszusprechen. Das kommt ja nicht daher, weil er mal irgendwie 5 Ordensmitglieder umgelegt hat und die Potters gejagt hat. Ja, also das wird das Mindeste gewesen sein. Also irgendwo muss dieser Schrecken ja herkommen. Und wenn du weißt, Voldemort war in einem Dorf und plötzlich ist das ganze Dorf leer gefegt, weil er die ganzen Leichen da mitgenommen hat. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, da baut man so einen großen Schrecken und so eine große Angst vor jemandem auf. Ja, und ich meine, wir wissen auch, dass JK sich bei sowas, genau wie mit diesem Zauber, wo Voldemort an seinen Körper zurückkommt, dass sie sich da gerne rausredet mit, ach, das ist so schrecklich, das kann ich hier nicht veröffentlichen. Ja. So, ne? Also da kann sie sich ja immer ganz gut rausreden, das wissen wir.
Ja, clever.
Jetzt haben wir es ja schon mal ein bisschen angeschnitten, also diese Magie, die es eben braucht, um einen toten Körper zu einem Inferi zu machen, die ist eben weitaus komplexer als die Magie, die wir so kennen. Also es handelt sich jetzt nicht einfach um irgendeinen Verwandlungszauber, dass ich sagen kann, hier, ich habe was und ich mache es wieder lebendig, so funktioniert es nicht. Natürlich muss man als erstes jemanden umbringen, beziehungsweise man braucht halt eine Leiche, um den toten Körper zum Inferius zu verwandeln und das, finde ich, ist ja schon irgendwie schrecklich genug.
Wie genau dieser Zauber dann funktioniert, das wissen wir jetzt leider gar nicht, sondern da kann man nur spekulieren. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Zauber, der ähnlich schlimm ist wie unverzeihliche Flüche. Du musst das wirklich wollen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht einfach machen kannst, wenn du einen Zauberspruch hast, wirkst den dann auf die Leichen und dann stehen die auf. Ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr zu. Ich glaube nicht, dass es einen Trank beinhaltet oder so, weil ich glaube, das ist sehr unpraktisch, weil wie willst du das machen? Aber es ist auf jeden Fall nichts Einfaches und ich könnte mir auch vorstellen, dass es was mit deiner Seele macht. Ja. Also auch die wird da beschädigt und geschändet, weil diese Art von Magie ist nicht, die kannst du nicht leicht daher sagen. Das finde ich dann nochmal besonders schrecklich, muss ich sagen, wenn du als Zauberer so fahrlässig auch mit deiner eigenen Seele immer spielst. Ich meine, bei Voldemort ist es vielleicht auch wurscht, ne? Seine Seele ist eh schon kaputt und da ist nicht mehr viel von übrig, aber gerade diese Zauber, die so viel Dunkelheit in sich tragen und so viel Dunkelheit erschaffen, sind für mich immer ganz besonders schwierig auch. Also man macht sich da so nie Gedanken, auch in den ganzen Spielen und Hogwarts Legacy mit den unverzeihlichen Flüchen und so. Ich finde, das wird immer so leicht dahin genommen, so, ach, naja, dann machen wir mal einen Cruciator, ist kein Problem. Ach, so ein Imperium, dann macht er halt, was ich will. Ja, und dann bringe ich ihn auch noch um. Ne? Also ich weiß nicht, das ist, also für mich ist das ein und dieselbe Kategorie Fluch. Und dann ist es auch vielleicht kein Zauber, sondern tatsächlich ein Fluch, weil ein Fluch am Leben zu sein oder zu wandeln auf der Erde, ohne dass du das willst und ohne dass du Kontrolle hast, das ist ja auch für diese Person oder das, was von ihr noch übrig ist, ja auch super schlimm einfach.
Ja.
Ja, also moralisch gesehen.
Ja, und da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt, weil man sich natürlich dann auch fragen könnte, naja, es sind Leichen, die dann wieder zum Leben erweckt werden, die quasi unsterblich sind, so könnte man es ja auch sehen.
Ja, genau.
Ist ja aber für Voldemort, der ja eigentlich unsterblich sein will, überhaupt nicht erstrebenswert, weil die Inferi ja keinen eigenen freien Willen haben. Also die können jetzt nicht einfach zurückkehren zum Leben und dann einfach machen, was sie wollen. Nein, die müssen immer ihrem Meister bzw. Erschaffer folgen. Und immer das machen, was der möchte.
Genau.
Und wenn man sich halt einfach nur in eine leblose Puppe quasi verwandelt, um Befehle auszuführen, das ist natürlich nicht das, was Voldemort möchte. Deswegen nutzt er sie nur selber als Werkzeug, aber ist für ihn selber jetzt kein Punkt, wo er sagen würde, das ist das, was ich werden möchte.
Ja, genau. Aber trotzdem sind Inferi ja super nützlich, also für Voldemort, weil sie ja Kämpfer oder auch Wächter sein können. Sie haben ja auch keine Angst, sie haben keine Gefühle. Gefahr besteht für sie ja nicht, weil sie ja auch gar nicht darüber nachdenken können, ob sie in Gefahr sind oder nicht. Die Inferi werden durch diesen Fluch, nenne ich das jetzt, ja quasi konserviert. Mit denen passiert ja danach auch nichts mehr. Die zerfallen nicht. Ja, vielleicht verfallen sie irgendwann, ne, der, was halt natürlich ist. Ne? Ich weiß nicht, wie viel die Magie da dann in der Materie zusammenhalten kann, aber es kann natürlich sein, dass die tatsächlich auch gar nicht unsterblich sind, sondern einfach dann auch zerfallen, wie biologische Masse das eben tut. Ich weiß nicht, ob Magie das da kontrollieren kann.
Ja, keine Ahnung. Ja, und vor allem sind sie ja auch irgendwo gegen viele körperliche Schäden immun. Ich meine, sie können nicht mehr bluten. Ja. Wunden bringen dir nichts. Die spüren ja auch keinen Schmerz. Also im Grunde machen die sich natürlich auch keine Gedanken um ihre eigene Sicherheit, weil es ist ihnen egal, ob die verletzt werden oder irgendwie den Arm verlieren oder irgendwas. Deswegen sind die natürlich super, super nützlich.
Allgemein leben Inferi eher in dunklen Gebieten und auch wenn es kälter ist. Sie meiden Feuer und Licht, aber das ist ja bei dunklen Geschöpfen ganz häufig so.
Ich habe mich noch gefragt, ob Inferi sprechen können. Mm-mm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man sie auf jeden Fall so verzaubern kann, dass sie sprechen könnten. Oder wenn man das will, dass sie sprechen, dann sprechen sie dann auch. Aber für Voldemorts Zwecke ist es halt nicht nötig, weil sie ja einfach nur Kämpfer oder Wächter sind und deswegen nicht reden müssen.
Also ich glaube, die können nicht reden, weil was sollten die reden? Weil die haben kein funktionierendes Gehirn mehr. Was sollen die denn sagen?
Ja, du kommst hier nicht rein.
Also ihr könnt jetzt das hier nicht machen, weil mein Meister hat gesagt, das geht jetzt nicht. Also entweder greifen wir euch jetzt an oder ihr geht. Und dann, ne, also es macht gar keinen Sinn. Deshalb, Zombies können auch nicht reden. Wir kennen, also es gibt ganz merkwürdige Zombie-Filme, in denen geht das, aber die meisten Zombies, die wir kennen, können ja auch gar nicht reden. Und es wurde auch eigentlich in einem Zombie-Film, den ich kenne, noch nie gefragt, warum können die eigentlich nicht reden hier?
Ja.
Ne, also ich glaube, es ist gar kein Bedarf dafür da und auch in Voldemorts, aus Voldemorts Sicht ja total unnötig. Stell dir vor, die fangen das diskutieren mit ihm an.
Um Gottes Willen, nee, dafür natürlich nicht. Eher um sich vielleicht selber auszutauschen, zu sagen, da hinten rennt er oder so, weißt du, um ihn zu verfolgen.
Aber das funktioniert bei Zombies ja auch gut. Ich vergleiche das jetzt auch, wenn J.K. es nicht mag. Ja. Aber zum Beispiel, wenn Zombies in einer Ecke dann was hören, dann rennen die alle dahin.
Ja, das stimmt.
Ne? Also irgendwie, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und ich glaube, solche Wesen, also Zombies oder auch jetzt hier Inferi, funktionieren in der Masse halt richtig gut.
Ja.
Also
ja,
so
ja,
ein,
ja,
zwei, richtig unnötig, bringt eigentlich gar nichts. Weil wenn die einmal außer Gefecht sind, weg damit. Dann brauchst du nicht mehr. Ne, das Hindernis sehr leicht überwunden. Aber ich glaube, in dieser Masse, in der die kommen, ist es eben auch für sehr starke Zauberer super schwierig, die zu bekämpfen, weil die halt nicht alleine sind. Na, das sind Herdentiere, haben wir schon vor der Aufnahme gesagt. Die leben in einer Herde.
Ja,
die wuseln da so rum.
Aber Voldemort hat die ja auch nicht erfunden. Also die Magie gab es schon lang vor seiner Zeit. Aber man kann wohl sagen, dass Voldemort am meisten mit ihnen experimentiert hat oder sie sehr viel genutzt hat. Und zwar schon während des ersten Zaubererkriegs. Und er nutzt viele von ihnen zum Beispiel als Schutz für seinen Horcrux. Das wissen wir ja in der Höhle, wo das Medaillon auch versteckt ist. Und bereits 1979 gelingt es ja Regulus Black, in die Höhle zu gelangen, gemeinsam mit Creature, um den Horcrux zu vernichten. Das klappt ja leider nicht, aber von dem Gift, was er trinken muss, wird er ja durstig, das kennen wir ja, und er trinkt aus dem See und daraufhin wird er von den Inferi getötet. Da sieht man ja auch wieder die Kontrolle ganz gut, so wie du hast es jetzt ja schon eben gesagt, die funktionieren so als Herde, wenn die irgendwas hören, greifen die an, so ist es hier ja nicht. Ne? Die schippern ja mit dem Boot über den See und da passiert ja nichts. Erst wenn du quasi das Wasser berührst, greifen die an. Also es ist ja auch echt sehr hinterhältig, weil man ja vorher im Zweifel gar nicht bemerkt, dass dort Inferi überhaupt im See sind. Ne?
Ja, genau. Die haben wahrscheinlich dann den Befehl bekommen, solange niemand ins Wasser geht. Und ich meine, in der Situation hat Voldemort sich natürlich abgesichert. Die Inferi mussten ja auch erst tätig werden, wenn Wasser getrunken wird, weil Wasser ja erst dann notwendig wird zu trinken, wenn du den Trank getrunken hast. Das heißt, es war so oder so klar, dass die auftauchen. Ist natürlich von Voldemort so ein bisschen cleverer gemacht, weil wenn jemand gekommen wäre, hätte den Trank getrunken und wäre wieder gegangen mit dem Medaillon, aber der hätte das Wasser nicht berührt, weil aus welchen Gründen auch immer, dann wäre ja dieser Auslöser nicht da gewesen. Und so ist es Ich glaube, vielleicht fand Voldemort das auch ein bisschen lustig. So.
Ja,
also
natürlich.
Jetzt tue ich hier so, als ob das hier alles safe ist und du schipperst darüber, machst das mit dem Trank und fährst wieder. Und dann aber passiert das, was Reggie passiert ist.
Ja, und für ihn natürlich auch sinnvoll, weil er ja vielleicht auch hin und wieder mal nachsehen möchte, wie geht's meinem Horcrux eigentlich so. Und dann kann er auch völlig unbeteiligt einfach hingehen, gucken, ach ja, da liegt er ja noch drinnen. Und dann geht er und wieder, ohne dass er sich jetzt mit Inferi rumtreiben muss.
Meinst du, die greifen ihn an, wenn er das Wasser berührt?
Ich glaube, erstmal sind die darauf programmiert.
Oder denkst du, dass sie checken, dass das ihr Meister ist?
Nee, ich glaube, die würden den auch angreifen.
Die würden den auch angreifen.
Ich meine, er würde sich natürlich zu helfen wissen. Im Zweifel, wenn er das Gift trinken muss, hat der ja auch immer ein kleines Wässerchen dabei. Ne?
Wahrscheinlich kannst du es auch nicht mit reinnehmen in die Höhle.
Nee, ich glaube, das geht nicht.
Weil das wäre eine einfache Lösung gewesen.
Das wäre so witzig. Einfach so eine kleine, so eine kleine Plastikflasche, so eine kleine Thermos. Hier, wir haben noch eine in unserem Merch-Shop. Eine kleine Flasche Wasser.
Genau. Hätte Dumbledore mal bei uns eingekauft, dann hätten wir nicht
alles
das Problem
nicht
gehabt.
Ja. Na gut, kommen wir zurück zu der Geschichte. Nach Voldemorts vermeintlichem Sturz spielten Inferi für viele Jahre erstmal keine Rolle in der Zaubererwelt. Zumindest bis Voldemort wieder an die Macht kam, und zwar im zweiten Zaubererkrieg. Da ist es nämlich so, dass das Ministerium vor Inferi warnt, weil man vermutet, dass Voldemort sie auch jetzt wieder einsetzen könnte. Und es gibt wohl auch immer wieder Sichtungen, das heißt, dass Voldemort die Inferi auch außerhalb seiner Höhle irgendwie verwendet. Wahrscheinlich irgendwie, um Gegner zu jagen oder Muggel zu bedrohen. Und alle Sichtungen sollen nämlich umgehend im Ministerium gemeldet werden.
Oder er sammelt nochmal welche, ja, ne? Da wo er kleine Grüppchen oder größere Grüppchen ermordet hat und schafft die dann irgendwo hin.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Weil ich glaube, einzelne Sichtungen.
So Inferi-Wanderungen.
Ja, genau. Ja, so Horden. So, ne? Was heißt Horden? Also ich glaube nicht, dass das dann 500 Individuen sind, sondern so ein paar.
Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er die wirklich nutzt und sagt, hier ist ein Zaubererdorf, da sind irgendwie viele Leute, die mir nicht zusagen, und dann lässt er da einfach so eine Horde in Feri drauf los.
Na krass, oder?
Und die plündern das dann da irgendwie.
Ja.
Einfach um Schrecken zu erzeugen. Das will er ja. Ja, der könnte sonst ja auch Todesser irgendwo hinschicken. Aber wenn du Inferi hinschickst, das ist so gruselig. Und selbst wenn die nicht alle sterben, mein Gott, er hat ja nichts verloren, wenn ein paar Inferi dabei draufgehen.
Nee, gar nicht, genau. Aber er hat was verloren, wenn Todesser sterben.
Genau, er will einfach nur Schrecken erzeugen, mehr ja nicht. Also in den meisten Fällen wahrscheinlich.
Naja, aber auf jeden Fall weiß das Ministerium, dass Inferi sehr gefährlich sind und eben so brutal sind und eben gefühllos handeln. Und deshalb eben diese Warnung im Tagespropheten. Später sprechen Dumbledore und Harry dann auch nochmal darüber, über die Inferi, weil Harry nochmal auf das Merkblatt vom Ministerium zu sprechen kommt. Und dann erklärt Dumbledore Harry quasi nochmal, wie dies mit den Inferi funktioniert. Und da ist quasi eigentlich so der erste Moment auch für den Leser, so was sind Inferi. Deshalb ist dieses Gespräch zwischen Dumbledore und Harry eigentlich sehr lehrreich für uns.
Ja, das ist nämlich ganz witzig, weil das Ministerium warnt vor Inferi, aber beschreibt gar nicht, was Inferi eigentlich sind. Also die setzen das voraus,
ja,
aber für alle Muggelgeborene,
ja,
die vielleicht zum ersten Zaubererkrieg noch nicht auf der Welt waren, die wissen das ja gar nicht, was das ist.
Nee, eben. Ja, außer sie haben dann fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
Nee, da ist es nicht
unbedingt
drin.
Da sind sie nicht drin. Ja, dann
das sind ja
auch
keine
nicht
Tierwesen, deswegen.
Ja, das stimmt.
Ja, ist schwierig. Man muss Hermine sein, um das zu wissen.
Oder eine Hermine haben. Das
ja,
reicht
genau
ja schon.
Oder ein Dumbledore.
Oder das.
Ja, auch in Hogwarts wird das Thema behandelt. In seinem Unterricht nimmt nämlich Snape auch die Inferi durch. Der ist ja inzwischen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Mm.
Ich meine, wir wissen nicht, ob das allgemein zu den Themen des sechsten Schuljahres gehört oder ob er so top aktuell die Gefahren dunkler Künste in seinen Unterricht integriert, weil es eben einfach jetzt im Moment gerade Thema ist und er vielleicht die Schüler darauf vorbereiten will, keine Ahnung. Er zeigt auf jeden Fall seiner Klasse ein erschreckendes Bild von einer Person, die von einem Inferius getötet wurde. Erklärt aber irgendwie auch gar nicht, wie man sie besiegen kann. Also danke für nichts.
Nee, und es ist ja irgendwie so eine blutige Masse am Boden. Also es ist wirklich eklig, was er da zeigt. Da habe ich mich dann schon kurz gefragt. Das ist auch so ein Anschauungsmaterial, wo, ich weiß nicht, ist nicht für jeden was, würde ich behaupten.
Mhm.
Und Parvati hat ja dann auch noch irgendwie so die ängstliche Nachfrage, ob Inferi wirklich gesichtet worden sind. Und da sagt Snape im Unterricht auch einfach nochmal, dass eben Voldemort in der Vergangenheit Inferi schon eingesetzt hat und dass man davon ausgehen kann, dass das wieder passiert. Und da dachte ich mal so, ja, okay, also ne, wenn Snape das so im Unterricht sagt, das ist das eine, das im Ministerium Tagespropheten oder so eine Wurfsendung vom Ministerium zu lesen. Und das andere, wenn wir wissen, er ist Todesser,
ja.
Wir wissen, er arbeitet mit Dumbledore zusammen, wenn es einer weiß, dann ja wohl Snape.
Ich finde das auch, also ich meine, Snapes unterrichtliche Methoden seien mal dahingestellt, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass er das hier nochmal behandelt, weil wir ja auch wissen, ein Jahr zuvor hat das Ministerium und der Tagespropheten haben alle noch gegen Dumbledore gehetzt, alle gesagt, ach, die Gefahr ist gar nicht da und so. Und dass jetzt plötzlich zurückgerudert wird und oh Gott, Inferi und so, von denen wurde seit Jahren nichts berichtet. Ich finde das wichtig, dass er das macht und dass er da auch wirklich nochmal auf die Gefahr hinweist.
Später liest Hermine dann im Tagespropheten darüber, dass Mandangas Fletcher festgenommen worden ist, weil, wir wissen es ne, aus vorherigen Folgen, er sich als Inferi verkleidet hat. Yay!
Ja, und er raubt Häuser aus. Also das ist total, das ist wirklich total grotesk. Also erstens hat er, also der muss sich ja irgendwie geschminkt oder irgendwie verkleidet haben oder irgendwie so verzaubert haben. Ich weiß es nicht. Ich meine, er ist natürlich auch eine gruselige Gestalt. Vielleicht musste er auch gar nicht so viel an seinem körperlichen
verändern.
Seinem Körper machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das total krass, dass er diese Angst, die herrscht, ausnutzt.
Ja.
Und wirklich jemand, der vielleicht jetzt unwissend ist oder so, ja, und da ist vielleicht eine alte Dame, ja, und du klopfst da als Inferius bei der an die Tür. Natürlich hat die da Angst. Das ist so ein richtiger Scam. Ich finde es ganz schlimm. Also Mandanges, wirklich. Ich meine, es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen lustig, aber es ist auch echt schlimm.
Ja, aber wir wissen, dass die Moralvorstellungen von Mandanges ja eher ein bisschen verschwimmen immer mal wieder, wie es ihm passt. Deshalb, wenn es zu einem Menschen passt, den wir kennen, Zauberer oder Hexe, dann finde ich, ist das bei Mandanges schon richtig aufgehoben. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er, weil er auch jetzt nicht immer die hellste Kerze auf der Torte ist, dass er sich über diese Folgen, die du gerade gesagt hast, gar keine Gedanken gemacht hat.
Nein.
Der hat das für eine gute Idee gehalten. Wahrscheinlich hatte der ein bisschen Feuerwhisky-Intus und hat das einfach umgesetzt. Und dass das schlimm ist und dass das moralisch verwerflich ist und schon allein der Gedanke daran ja eigentlich so abstoßend sein müsste, dass man sagt, naja, das mache ich auf keinen Fall. Ist ja auch kein Halloween-Kostüm, so ein typisches, wo du sagst, nee, so, wow. Ne? Vampire, ja klar läufst du als Vampir rum, ist gar kein Problem. Kann sich auch als Troll verkleiden, auch nicht so schlimm.
Ja.
Aber so als Inferi, ich weiß es nicht, irgendwo gibt es Grenzen.
Ja.
Na,
aber ich meine, es gibt immer Menschen, die Krisen ausnutzen und es gibt auch Menschen, die Ängste oder Gefühle von Menschen ausnutzen. Also das ist ja eigentlich auch nur ein Realitätsbild, was hier dargestellt wird. Aber es ist wirklich krass. Aber er wird ja auch geschnappt und kommt sogar dafür nach Azkaban.
Ja, und das ist auch eine Strafe, zumindest kurzzeitig. Also ihn da jetzt längerfristig einzusperren, ich weiß es nicht, aber wir wissen, dass das Strafmaß in der Wizarding World öfter mal ein bisschen konfus ist.
Das Risiko ist er eingegangen.
Ist er.
Ja. Wir hatten es ja schon gesagt, die Inferi beschützen das Medaillon in der Höhle und dahin wollen natürlich jetzt auch Harry und Dumbledore. Dumbledore und Harry setzen mit dem Boot zu dieser Insel über und Harry sieht im Wasser schon so Wasserleichen, aber sie verhalten sich zunächst sehr ruhig. Offenbar werden sie eben erst aktiv, wenn man das Wasser berührt und deswegen hat Harry das nur so unterbewusst irgendwie noch in seinem Kopf und denkt jetzt nicht die ganze Zeit darüber nach, weil er sich so denkt, naja, wir sind hier und die greifen uns ja gar nicht an.
Ich finde, er hätte Dumbledore in der Situation vorher einmal kurz fragen sollen, so, ist das hier ein Sicherheitsproblem?
Ja, aber ich meine, wir wissen, dass Dumbledore ihn durchaus vorher schon gesagt hat, Inferi verscheucht man mit Licht.
Ja.
Aber das Harry verknüpft das hier, glaube ich, nicht. Das ist ja auch das erste Mal, dass er damit so wirklich in Berührung kommt.
Ja, aber kurz, die Frage, wie oft kommt man mit Inferi in Kontakt? Also ich könnte mir vorstellen. Ja,
zum Glück nicht so oft.
Ja, aber also ich glaube, es passiert nicht so oft und ich weiß nicht, wenn du alleine bist, wie hoch deine Überlebenschancen sind. Also in dieser einen Situation sollte man vielleicht so ein bisschen Wissen abrufen können, auch wenn es stressig und hektisch ist. Du hast nicht so viele Chancen und er konnte sich ja jetzt auch auf Dumbledore nicht verlassen, weil wir wissen, Dumbledore war in einem sehr schlechten Zustand, nachdem er diesen Trank geleert hat, um das Medaillon da rauszuholen. Und da hätte Harry, finde ich, durchaus noch mal kurz in sich gehen können. Sowas würde Hermine tun. Licht, Licht, Feuer. Hatte Dumbledore schon mal erwähnt, mache ich jetzt. Ja?
Ja.
Also Harry reagiert ja doch recht
unbeteiligt.
Kopflos.
Und ein bisschen naiv auch. So von wegen, naja, die machen ja nichts. Null Probleme.
Ja. Ach, wird schon werden. Ja, weil ich glaube, er ist halt immer noch so ein bisschen, ne, so denkt sich so, ah ja, Dumbledore ist schon da, das geht schon gut aus hier. Aber Dumbledore hatte ihn ja vorher auch eindringlich gewarnt, dass das nichts Einfaches ist, dass es sehr, sehr gefährlich werden kann. Und dass Harry dann da so ein bisschen so, also als er dann versucht, das Wasser für Dumbledore da aus dem See zu holen und er dann da von dieser schleimigen Hand angegriffen wird, da ist es, also weiß ich nicht, da wirkt er halt so ein bisschen auch nicht so, also nicht souverän genug, weil er dann so ein bisschen, also mit den Zaubersprüchen auch ausprobiert, ne, also hat sich da jetzt auch
komplett kopflos.
Er macht so ein bisschen Pacificus Totalus, ich meine, das funktioniert tatsächlich, aber das ist halt auch blöd, weil du kannst ja eigentlich immer nur einen gleichzeitig schocken.
Ja.
Und es kommen ja total viele daraus, ne, Männer, Frauen, Kinder, wir wissen das alle, alles, aber es kommen ja immer mehr nach. Das ist ja das Problem.
Genau, ja. Ich finde das ganz krass. Die halten sich so an ihm fest, also die greifen nach ihm. Und die grinsen heimtückisch. Das fand ich auch ganz krass, weil das ist ja sowas wie eine Emotion.
Ja, deshalb für mich nicht ganz schlüssig, muss ich ehrlich sagen.
Oder es ist vielleicht eher so eine Fratze und Harry interpretiert das als Grinsen, weil das halt so gruselig ist.
Ja, vielleicht. Weil, also wenn es wirklich ein Grinsen sein soll, wie so, ha, ich hole dich jetzt, das finde ich auch zu viel, weil das, finde ich, ist nicht schlüssig in diesem...
Ja, aber vielleicht hat Voldemort sie ja auch darauf programmiert. Rücksichtslos und ihr habt Gefallen daran, dass ihr Menschen fangt und...
Ne? Weiß ich nicht, ob wir da jetzt Voldemort nicht zu viel
nicht.
Zu... Also der hat sich doch nicht in seinem dunklen Kämmerchen überlegt. Also wie mache ich Inferi noch gruseliger und noch abschreckender? Also wenn die jetzt grinsen, wenn die angreifen, ich glaube, das ist ein richtig cooler Move. Also wenn ich vielleicht... Also ich würde darauf tippen, dass...
Harry hat zu viele Horrorfilme geguckt.
Harry, ja, oder ist Harry ein bisschen überinterpretiert? Vielleicht ist es auch eher eine Art Anstrengung. Ne? Ich meine, die müssen sich ja auch bewegen. Ne? Das dann eher so wie so spontane Grimassen eher.
Ja.
Und Harry interpretiert das dann falsch, weil wenn die grinsen so, ich hol dich jetzt. Weiß ich nicht, dass das so.
Jeez. Ja. Ja, auf jeden Fall nehmen sie keinerlei Rücksicht aufeinander. Also manche stolpern ja oder manche werden von einem Pacificus Totalus irgendwie zurückgeschleudert und manche sind auch sogar mit Seilen gefesselt. Aber die trampeln auch übereinander her. Also wenn einer hinfällt, dann laufen die da einfach drüber hinweg. Also es ist wirklich sehr rücksichtslos und die haben wirklich nur ein Ziel und zwar die Person krallen, die das Wasser berührt hat.
Ja, genau. Harry ist ja dann nicht ganz so geistesgegenwärtig und ruft noch ein paar Mal Sectum Sempra. Das ist totaler Quatsch, da haben wir uns schon ganz häufig drüber aufgeregt, weil die ja nicht bluten. Ne? Also die Haut reißt tatsächlich auf, also der Zauber an sich funktioniert, aber die bluten nicht, die spüren keinen Schmerz und sie können ja trotzdem einfach weitergehen, ungehindert. Das ist ja, also ich glaube, das ist wirklich das Blödste, ne?
Ja, das ist so dumm, weil ich mir so denke... Ja, also mir würden 100 andere Zauberflüche einfallen, die loszuwerden als Sectum Sempra. Ja. Und wenn du es beim ersten Mal machst und es bringt nichts, dann mache ich es nicht noch ein zweites Mal.
Ja. Ja, er ist auf jeden Fall ein bisschen kopflos und irgendwann packt ja auch ein Inferius Harry von hinten und zieht ihn dann ja auch zum Wasser. Da habe ich mich gefragt, warum sie das machen wollen, ob sie ihn einfach reinziehen wollen, um ihn da zu ertränken. Aber ich finde, das ist irgendwie schon zu viel gedacht. Auf der anderen Seite, wie bringen Inferi andere um? Ne, also reißen die denen irgendwas auf? Wollen die fressen, wie bei Zombies? Und vielleicht haben die ja dann den Befehl von Voldemort bekommen. Also wenn ihr da jemanden seht und der berührt das Wasser, nimmt den mit nach unten und dann ist der einer von euch. Oder wie auch immer, das kann ja auch sein. Aber dann, ne, Dumbledore ist ja der Retter, das wissen wir. In letzter Sekunde greift Dumbledore ja ein. Er beschwört eben dieses riesige Feuer, das ja so rot-golden über der Insel da erscheint. Und das kann Harry dann ja auch, ich finde im Film das ganz gut dargestellt tatsächlich. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das genauso auch im Buch gedacht war.
Ja, es ist so eine Art Feuerring, der wie so eine Grenze dann entsteht. Also der hält die Inferi auf und sie trauen sich nicht in die Nähe des Feuers. Genau. Und sie lassen Harry dann ja auch los und rennen dann einfach so blindlings durcheinander und sind dann selber sehr aufgeschreckt und verwirrt.
Das ist denen auch noch nie passiert. Ich glaube, die haben in ihrem Leben noch nie Feuer gesehen. Außer wenn Voldemort sie vielleicht besucht hat, um sich selber auch zu schützen.
Mal Hallo zu sagen.
Servus!
Also wir dürfen nicht vergessen, ich finde Harry selber immer ganz schrecklich, dass er da nicht drauf kommt, aber wir dürfen auch wirklich nicht vergessen, dass es auch wirklich eine schlimme Situation für ihn ist.
Nein, das sehe ich schon auch ein, ist klar, aber da wir ja wissen, dass Licht und Feuer der effektivste Weg ist, um die...
Ja.
Auf der anderen Seite frage ich mich, warum Dumbledore ihn nicht einfach mal 2, 3 sinnvolle Zaubersprüche vorher noch genannt hat. Denkt daran, wenn da was passiert, benutzt das, ja, das und das.
Vielleicht ist es auch bei Dumbledore, das ist ihn zu einfach. Wollte. Nee, es ist zu einfach für den. Der weiß, naja, Licht. Jeder Erstklässler kennt Lumos, das wird Harry schon hinbekommen. Der sieht den Wald selber vor lauter Bäumen nicht.
Lumos Maxima. Pium.
Ja, zum Beispiel.
Offenbar. Ja, vielleicht ist Harry einfach in so einer Art Schockstarre gewesen.
Ja. Als dieser Kampf vorbei ist, habe ich mich gefragt, warum Voldemort seine Inferi eigentlich gar nicht bei der Schlacht um Hogwarts benutzt hat.
Tja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da waren, weil sonst hätte Harry die auf jeden Fall wahrgenommen.
Vielleicht ist es einfach nervig, die zu kontrollieren. Weil vielleicht erkennen die auch Gut und Böse nicht. Ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie vielleicht auch Voldemort selbst angreifen würden, dann ist es sehr nervig, wenn da so 5, 6, 700 Inferi durch die Gegend rennen und deine Todesser angreifen oder deine Riesen oder was auch immer du da mitgebracht hast. Das wäre natürlich eine chaotische Kriegsführung.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, die sind ja hauptsächlich dafür da, um Angst und Schrecken zu verbreiten, weil jetzt sind die da in einem Schloss. Ich meine, natürlich, das müssten ja Massen an Inferi sein, ja, die da.
Ja, klar.
Vorgeschickt werden. Ja, aber jeder Erstklässler kann, wie gesagt, Feuer wirken. Also wenn man weiß, wie man sie besiegen kann, sind sie ja nicht so ein wirklich harter Gegner. Also vielleicht wäre es dann zu viel Aufwand gewesen, habe ich mir noch überlegt.
Ja, vielleicht.
Aber weißt du, was richtig, richtig, richtig böse gewesen wäre?
Nee.
Hätte Voldemort die Menschen zu Inferi gemacht, die den Gegnern am Herzen lagen. Also zum Beispiel Harrys Eltern, was natürlich jetzt ein bisschen absurd ist, ne? Das ist schon sehr lange her.
Ja, ich weiß aber, was
aber
du meinst.
Aber wären da jetzt irgendwie die Potters langgelaufen oder, keine Ahnung, Fred Weasley plötzlich ein Inferius. Also das wäre wirklich krass.
Jeden, den Voldemort umbringt, dass der mehr oder weniger automatisch zu Inferi werden. Das ist
ziemlich
gruselig.
Weil dann kämpfst du gegen deine Liebsten quasi. Also wie viel
Hast du schon mal einen Zombie-Film geguckt, Antonia? Das funktioniert genau so.
Ja, ich weiß, aber das wäre ja schlimm.
Das ist super schlimm. Das ist mit einer der schlimmsten Momente in solchen Filmen. Weil du guckst den Leuten, du siehst denen das ja dann auch an, gerade wenn die gerade gestorben sind, ne, so bei Fred zum Beispiel, guter Moment, dann ist der ja noch da. Und dann macht er das als nächstes die Augen auf und dann sind die so glasig, so weißt du, milchig und dann weißt du, es ist vorbei. Und dann musst du die umbringen. Sofort, weil sonst machen die weiter und die erkennen dich nicht mehr. Das ist ganz schlimm.
Also die Chance hat J.K. vertan oder Voldemort?
Also Voldemort hat sein ganzes Potenzial gar nicht ausgeschöpft.
Und wir wissen ja auch nicht, ich meine bei Walking Dead oder so ist es ja so, dass man die besiegt, wenn man den irgendwie in den Kopf schießt. Aber das wissen wir ja nicht, ob das bei Inferi auch so ist.
Nee, genau.
Du kannst ja anscheinend anders als bei Zombies die nur aufhalten, wenn du Feuer hast. Aber die sterben ja nicht durchs Feuer, sondern sie meiden ja das Feuer nur.
Ja, genau. Ich habe noch überlegt, die unschädlich zu machen, könntest du die wahrscheinlich auch entweder begraben. Also ich glaube nicht, dass die ewig buddeln können oder so. Also wenn du die unter Felsen vergräbst, die kommen da nicht raus. Die haben ja keine krassen übermenschlichen Kräfte, von denen wir jetzt wissen. Die sind vielleicht zäher. Vielleicht sind die auch ein bisschen schneller und dadurch, dass sie keine Empfindung haben, ist so dieses übereinander herklettern und so jetzt für die auch nicht problematisch. Die schreien ja auch nicht auf, wenn die technisch gesehen Schmerzen haben müssten. Aber vielleicht könntest du die aufhalten, auch dauerhaft fixieren, wenn du diese unter Felsen oder so vergräbst. Oder wenn du jetzt die Höhle zumachen würdest, dann würden die da nicht rauskommen.
Ja, genau. Die haben jetzt keine unermesslichen Kräfte oder so.
Nee, genau.
Ja, stimmt. Da Magie ja oft verloren geht, wenn der Zauberer, der sie gewirkt hat, stirbt, könnte es natürlich sein, dass die Inferi auch endlich ihren Frieden finden, als Voldemort dann endgültig bei der Schlacht stirbt.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert für all die armen Seelen, die da an dunkle Magie gefesselt sind.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Trollen, oder? Ein Troll ist ein magisches Wesen, welches für seine gewaltige Stärke und die Unberechenbarkeit, aber auch für die Dummheit bekannt ist. Trolle sind ja sogar so sehr bekannt für ihre Dummheit, dass sogar die schlechteste Note für Zauberer und Hexen nach ihnen benannt ist.
In Hogwarts, genau.
Ja.
Es gibt auch mehrere Arten von Trollen. Die unterscheiden sich in Verhalten und Aussehen. Der bekannteste Troll in meiner Welt ist der Bergtroll. Das ist ja auch der, dem wir begegnen in Harrys erstem Schuljahr. Bergtrolle sind größer und brutaler als andere Trollarten, also es sind die schlimmsten sozusagen. Besonders auffällig ist, dass ihr Kopf kleiner ist im Verhältnis zum riesigen Körper. Sie haben eigentlich keine Haare, also sie haben eine Glatze und ihre Haut ist eher so gräulich. Also sie sind wohl etwas leichter als andere Trolle, stinken dafür stärker. Ich bin mir nicht ganz sicher,
ja.
Wie man das misst, diese Art von
Stinkigkeit.
Ja. Aber wir wissen auch, dass sie flache, harte Füße haben und kurze Beine. Also sind irgendwie, sehen sie witzig aus, glaube ich.
Ja, haben die nicht auch nur so zwei große Zehen?
Ja, genau.
Also wie so ein Paarhufer, so ein bisschen, ne? Und die Arme sind, glaube ich, auch sehr unproportional lang.
Das ist irgendwie ein verrückter Troll, ne?
Ja. Der Waldtroll ist eher grünlich und manche Exemplare haben sogar grünes oder braunes und sehr schütteres Haar auf dem Kopf und auch auf dem Körper, also sind sehr haarig.
Sie sind wohl ein bisschen weniger aggressiv als der Bergtroll, aber ich glaube, du möchtest ihnen trotzdem nicht begegnen.
Nein.
Dann gibt es noch Flusstrolle, die leben meist unter Brücken, eben an Flüssen. Macht Sinn, oder?
Mhm.
Sie überfallen von dort aus ihre Opfer und sie haben kurze Hörner und ein dichtes, zotteliges Fell. Und ihre Haut ist dick und ledrig. Es gibt die in verschiedenen Farben, also von lila bis purpur. Und sie fressen rohes Fleisch, egal ob es von Tieren oder Menschen stammt. Und da habe ich mich gefragt, wenn das so detailliert festgehalten ist, ob die nicht vielleicht die sind, die einfach am gefährlichsten sind im Sinne von, weil die dich halt fressen wollen.
Ja.
Ja, weil wenn Bergtrolle dich sehen, ich weiß nicht, ob die als erstes denken, ich will dich fressen, die wollen dich wahrscheinlich im Zweifel nur aus dem Weg haben, weil die keinen Bock auf Menschen oder irgendwen haben. Aber dann dachte ich mir so, ja gut, wenn Flusstrolle, wenn wir von denen wissen, dass die rohes Fleisch bevorzugen und dann nehmen, was sie kriegen können, dann sind wir wahrscheinlich die Schlimmsten.
Ja,
eigentlich.
Die kommen wahrscheinlich auch am einfachsten an Menschen, weil an Flüssen ja sehr oft auch Menschen leben.
Ja, Angler auch da mal, ne, und dann machen manche Urlaub, ne, also, weiß ich nicht.
Ja, allgemein werden Trolle bis zu 4 Metern groß und sie können bis zu 1 Tonne wiegen. Und damit sind sie aber kleiner als Riesen.
Trolle haben auch noch Barthaare und denen sagt man magische Eigenschaften zu und die kann man wohl auch für Zauberstäbe verwenden. Das ist aber nicht sehr mächtig und deshalb benutzt man das eher selten.
Ja, genau, also Ollivander sieht sie als minderwertige Substanz an. Und er selber nutzt Trollbarthaare nicht, aber über den Zauberstab von Sir Cadogan wird gemunkelt, dass darin ein Trollbarthaarkern verwendet wurde.
Ja, das erklärt so einiges.
Das spricht ja auch für sich. Genau. Ja, Trolle gibt es nicht nur in der Zaubererwelt, sondern sie sind auch Teil in vielen Muggelerzählungen und Märchen. Die Trolle in der Wizarding World stammen aus Skandinavien. Man trifft sie aber inzwischen auch in Großbritannien, Irland und auch anderen Ländern Europas.
Die haben sich ausgebreitet, ne? Die,
genau.
Die wollten sich jetzt nicht auf Skandinavien beschränken.
Trolle werden nicht als magische Wesen eingestuft, sondern vielmehr so als Kreaturen oder halt Biester. Und vom Ministerium wurden sie mit 4 Xen klassifiziert. Das bedeutet, dass sie als sehr gefährlich eingestuft werden und man benötigt Fachwissen beim Umgang mit ihnen. Ebenso sollten nur entsprechend ausgebildete Zauberer und Hexen mit Trollen in Kontakt treten. Und das erste ganz hohe Tier, also der erste Vorsitzende der Internationalen Zauberervereinigung, der hieß Pierre Bonacor, vermute ich mal, der wollte die Trolljagd verbieten und ihnen Rechte zusprechen. Allerdings wurden seine Versuche aus Liechtenstein nämlich zerschmettert. Denn in Liechtenstein herrschten zu dieser Zeit große Probleme mit einem Stamm sehr gefährlicher Bergtrolle. Und die wollten die auf jeden Fall jagen.
Später sprach sich dann Artemius Lawson deutlich gegen eine Lockerung der Trollgesetze aus. Er meinte nämlich, man dürfe Trolle nicht frei herumlassen, da sie einen, frei übersetztes Zitat, eine Tonne wiegen, aber das Gehirn von der Größe eines Popels hätten. Also, daran merkt man ja so ein bisschen, wie wenig Wert Trolle so in der Gesellschaft haben und zeigt ja dann das sehr deutlich, dass man denen nichts Gutes nachsagt.
Ja, das Problem ist halt natürlich aber auch, dass sie sehr unberechenbar sind und eben nicht Halt machen vor Muggeln oder so. Und anders als Riesen, die sich jetzt vielleicht irgendwie eher zurückziehen und selber nicht gesehen werden wollen und so, greifen Troller auch Muggeldörfer an. Und dann haben natürlich die Zauberer immer viel Arbeit mit
dem Aufräumen.
Mit dem Aufräumen, genau. Ja, über eine wirkliche Gesellschaft oder gar Kultur von Trollen ist nichts bekannt. Sie können allerdings etwas primitiv sprechen, also sie unterhalten sich untereinander mit so Grunzlauten, die offenbar eine Sprache darstellen soll, und teilweise beherrschen sie auch einige Wörter von menschlicher Sprache.
Ja, aber das können nur die Intelligenteren quasi, genau, von diesen Trollen. Die können dann nur auf verschiedene Situationen gleich reagieren. Also ich glaube nicht, dass sie sich da...
Ja, so Einwortsätze oder so. Die können vielleicht ja, nein,
maximal.
Hunger.
Ja, genau. Hunger, Durst.
Sowas, ja.
Pipi müde.
Aber diese intelligenteren Trolle, die eben ein paar Wörter verstehen und sprechen, die werden häufig dann als Wächter ausgebildet.
Ja, aber trotzdem bleiben sie ja leicht ablenkbar und grob, das wissen wir, sind unberechenbar. Und deshalb benötigen sie eigentlich auch ständige Aufsicht und Kontrolle. Also man kann die nicht längerfristig alleine lassen, nur weil die einen Auftrag haben, bedeutet das nicht, dass sie sich permanent diesem Auftrag auch beugen. Es kann sein, dass sie abgelenkt werden. Besonders wenn man sie in der Nähe von Menschen einsetzt, ist es wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, bewach Hogwarts, dann kannst du den da nicht ewig rumlaufen lassen. Außer diese merkwürdigen Sicherheitstrolle, auf die wir hoffentlich nochmal zu sprechen kommen.
Ja, auf die werden wir gleich zu sprechen kommen. Ja, es gibt ja sogar Zauberer und Hexen, die die Sprache von Trollen lernen. So kann zum Beispiel Barty Crouch Senior mit Trollen unterhalten. Amazing.
Fred ist da nicht so amazed von, weil Fred sagt dann sowas wie, ja, jeder kann Troll, solange du fuchteln und grunzen kannst, dann verstehen dich alle. Aber ich glaube,
fies.
Es gehört ein bisschen mehr dazu, genau.
Ja, du kannst natürlich grunzen, so wie ich auch manchmal mit zu einer Katze Miau sage und entweder habe ich ihr gerade ein Kompliment gemacht oder ich habe sie beleidigt, wer weiß das schon.
Ja.
Aber Verständigung ist ja nicht nur einseitig.
Genau.
Ne? Also da ist Fred auch ein bisschen fies.
Wie wenig Wert Trolle in der Zauberergesellschaft haben, zeigt sich ja auch in dem Beispiel der Familie Black, weil die benutzen in ihrer Eingangshalle einen Schirmständer aus einem Trollbein. Und das ist ja wohl ein deutliches Zeichen dafür, dass Trolle als primitive und minderwertige Wesen angesehen werden, die man als sowas umfunktionieren kann. Also ich finde es makaber und grotesk, das so zu machen.
Ja, aber glaubst du, dass sich eine Familie Crouch oder eine Familie Malfoy einen Trollfuß in den Flur stellen würde als Schirmständer?
Natürlich nicht, weil
die
zu cool dafür sind.
Ja, das ist doch kein prestigelastiges Artefakt, sondern das ist eher alberne Brühe.
Oder es ist eine Trophäe. Einer der Blacks hat den halt selber umgelegt, ne, und wollte dann sagen, naja, das habe ich gemacht. Ne? Ich bin hier ein richtig cooler Typ. Ich habe den aggressivsten
Obertroll. Ja, okay. Ja, da bin ich dabei.
Weil ich meine, der sieht ja auch nicht schön aus. Die haben ja keine schönen Füße.
Und total unpraktisch.
So, ne? Ja. Wieso?
Wird jetzt ständig drüber gestolpert.
Achso, ja. Ja,
weil
ist ja
der
groß.
So klobig ist.
Ja, genau.
Blöd. So viele Schirme hast du wahrscheinlich gar nicht.
Nee, ja, aber kannst du auch Gehstöcke reintun. Ne?
Ja,
wir wissen, gibt es.
Secretär. Ja, ansonsten gibt es aber auch Trolle, die mit Waffen ausgestattet sind. Also sie haben jetzt keine Rüstungen oder so, aber sie stellen wohl auch manchmal selber Waffen her, zum Beispiel einfache Knüppel oder Keulen aus Holz.
Wie sie leben, da könnte man noch vermuten, dass sie allein oder in kleineren Gruppen zusammenleben, aber auch eher zurückgezogen in Wäldern oder Höhlen oder halt an Flüssen unter den Brücken, wie wir ja schon gehört haben. Also ich glaube, dass es da keine großen Vereinigungen gibt von Trollen.
Ja, ich glaube, das ist, wie es gerade so passt. Es gibt bestimmt auch welche, die alleine unterwegs sind und dann gibt es welche, die sich vielleicht mal zusammenschließen. Ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwie mit irgendeiner Art von Emotion sich begegnen, sondern...
Ich glaube auch, ja, genau.
Manchmal ist man halt da und manchmal nicht.
Manchmal nicht, genau.
Ja, und jetzt gibt es noch so zwei Situationen und ich halte es eigentlich selber für ein bisschen absurd, aber ich finde, wir müssen da trotzdem drüber reden. Und zwar... Einmal ist es bei Marcus Flint und einmal ist es bei Ron, als er von den Greifern geschnappt wird oder fast geschnappt wird. Ron behauptet nämlich, dass einer dieser Greifer vermutlich ein Halbtroll gewesen sein muss. Und auch über Marcus Flint sagt Harry, das könnte auch ein halber Troll sein. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es das? Gibt es diese Verknüpfung zwischen Troll und Mensch, sodass Halbtrolle entstehen können? Ich würde jetzt erstmal sagen so, nee, aber es gibt ja auch Halbriesen.
Ja.
Das finde ich genauso absurd fast.
Ja, total, aber ich...
Also ich meine, eigentlich ist es ja eher eine Beleidigung, vor allem gegenüber Flint. Ja, das soll jetzt ja... Wir glauben jetzt alle nicht, dass Flint ein halber Troll ist. Und auch bei Ron ist es einfach nur abwertend gemeint oder sehr oberflächlich und nach dem Äußeren gehend. Aber dennoch könnte es doch sein, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht.
Ich hoffe nicht.
Wenn es bei Riesen möglich ist, ist es doch bei Trollen vielleicht auch möglich.
Ja, vielleicht, aber vielleicht bei Riesen noch mal eher, weil die ja auch in sozialen
ja, das stimmt.
Gefügen zusammenleben. Die haben eine Idee, die machen Fortschritt quasi. Die leben nicht nur, um zu leben. Du kannst die nicht trainieren, weil die einen eigenen Willen haben. Also vielleicht, du kannst sie überreden, ne, und bestechen, das auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, das ist der große Unterschied, weil es müsste ja für einen Halb-Troll, Halb-Mensch, müsste es ja vorher eine Art Verbindung gegeben haben.
Die wir uns alle nicht ausmalen wollen, ja, bei dem Gestank.
Ja, und allgemein. Also ich glaube, dass es merkwürdig ist, dich in einen Riesen zu verlieben. Das ist auf jeden Fall auch merkwürdig, aber ich glaube... Bei Trollen ist das nicht möglich.
Und wir wissen ja jetzt auch, ich meine, das ist jetzt natürlich ein blöder Vergleich, aber bei Zentauren oder so hatten wir ja über die Geschlechter auch gesprochen. Bei Trollen wissen wir wirklich gar nichts. Wir wissen nicht, was ist der Unterschied zwischen Frauen oder Männern bei Trollen oder gibt es da überhaupt irgendwelche Hierarchien oder Aufteilungen oder Unterschiede? Offenbar ja nicht. Die sind alle gleich dumm und alle gleich aggressiv.
Ja, genau.
Das erste Mal von Trollen hören wir vor der Einteilung in die Hogwarts-Häuser in Harrys erstem Schuljahr. Da befürchtet Ron nämlich, dass man als neuer Erstklässler gegen einen Troll kämpfen muss. Das hat ihm nämlich sein Bruder Fred erzählt, um ihn ein bisschen reinzulegen natürlich. Und als er herausfindet, dass man sich nur einen Hut aufsetzen muss, da sagt Ron, er würde Fred umbringen.
Ja.
Außerdem sind Trolle ja in diesem Schuljahr auch Quirrells Ding. Offenbar handelt es sich bei ihm um einen dieser Fachmänner, die es braucht, um in Kontakt mit Trollen zu treten, denn er hat ein Händchen für sie. Er schlägt ja auch Dumbledore vor, einen Trollwächter für den Schutz für den Stein der Weisen zu verwenden. Das finde ich übrigens sehr fragwürdig. Das ist ja auf jeden Fall keine artgerechte Behandlung. Also der wird da einfach in einen Raum gesperrt.
Ja.
Ja, also der hat da keine natürliche Umgebung, der hat keinen Wald, keinen Fluss, keinen Berg. Wird der überhaupt gefüttert? Hat der ausreichend Bewegung?
Ja,
also das kann man doch nicht machen. Ich finde das ganz schlimm.
Also gefüttert wird er bestimmt, weil es macht, glaube ich, also sonst stirbt er doch. Also,
und dann ist er ja hangry.
Ja, also ich glaube, das ist Quatsch.
Ja, aber der will doch bestimmt auch selber jagen oder so. Also ich finde das irgendwie doof.
Vielleicht ist das aber auch einer von denen, die da so trainiert worden sind. Ein bisschen. Es ist so oder so ist es schwierig, so Lebewesen einfach wegzusperren, ja, und zu sagen, du machst jetzt das hier.
Das finden wir ja beim dreiköpfigen Hund auch. Finde ich auch schlimm.
Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist er vielleicht gefährlicher, wenn er Hunger hat und wenn er
hangry.
Wenn du ihn überwinden musst als Aufgabe, dann ist es natürlich wahrscheinlich besser. Du hast einen aggressiveren Troll noch da. Ja, nein, es ist nicht okay. Das nächste Mal, wenn Harry dann wirklich einen Troll trifft, ist an Halloween. Da sind sie nämlich alle in der großen Halle. Und dann kommt Professor Quirrell rein. Er stürzt sozusagen in die große Halle rein und sein Turban ist auch ein bisschen schief, weil er ja so verängstigt ist. Ganz schlimm ist es. Er ruft dann so, Troll im Kerker. Ich dachte, sie sollten es wissen. Also er wollte damit einfach klar machen, dass jetzt dieser Troll ausgebüxt ist und dann fällt er ohnmächtig um und sofort entsteht Chaos in der großen Halle. Ist ja auch klar, ne? Ist ja ein Troll, der dann da frei rumläuft. Und Dumbledore bringt quasi alles zur Ruhe und die Frau Trauensschüler schicken ihre Häuser in die Schlafsäle zurück. Aber Harry und Ron fällt dann ja einen Moment. Hermine ist ja noch draußen, die ist traurig und ist im Mädchenklo. Und die weiß ja gar nichts von dem Troll. Ne, die ist jetzt in Gefahr und dann ist natürlich Harry und Ron laufen los, um Hermine zu retten. Dann hören sie etwas in den Fluren, also so schwere Schritte und natürlich riecht es auch ekelhaft, weil wir jetzt gehört haben, die Trolle stinken wie Sau. Und dann kommt auch dieser riesige Bergtroll da den Weg entlang und der ist über 3 Meter groß. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er diese riesige Keule mit sich führt. Und Harry findet, dass der Troll schrecklich aussieht und findet diesen Gestank einfach fürchterlich. Und schließlich geht der Troll ja auch in den Raum rein oder in das Bad, wo Hermine sich befindet. Und dann hören sie eben auch einen Schrei von Hermine, weil die dann da angegriffen wird von dem stinkenden Troll.
Genau, dann kommt es ja zu diesem legendären Trollkampf, bei dem Ron die Keule des Trolls mit Wingardium Leviosa verzaubert und ihn damit ausnockt. Und Harry springt ja auf den Rücken vom Troll und hat letztendlich am Ende vom Lied seinen Zauberstab voll mit Trollpopel.
So Schleim, das ist so eklig, weil er im Film den noch so am Umhang so abstreift. Ja, das ist so widerlich.
Ja, ich finde es halt irgendwie ein bisschen schwierig, weil natürlich hat Quirrell hier nur das Opfer gespielt. Er hat ja den Troll reingelassen. Ja, genau. Und das ist ja auch das, was wir uns immer fragen mit, wie auffällig willst du bitte sein? Weil er hat doch den Troll vorgeschlagen. Jetzt ist plötzlich ein Troll im Schloss. Das ist ja auch nicht der gleiche. Also es ist nicht der Troll, der von unten ausgebüxt ist, der jetzt hochmarschiert ist, sondern es ist ein zweiter Troll. Das sind jetzt quasi zwei Trolle gerade in Hogwarts. Also ich finde es sehr, sehr auffällig. Und auch wenn auch er eigentlich derjenige ist, der sich da so gut auskennt und da einen besorgen konnte für Dumbledore, wieso fällt er dann jetzt hier vor Schock in Ohnmacht?
Hä, weil der so spielt. Der
ja, aber das ist, ja doch nicht so. Das ist doch nicht glaubwürdig. Ich kann nicht einen Monat vorher sagen, ah ja, hier Dumbledore, ich habe ein gutes Händchen mit Trollen, ich kann dir da einen besorgen als Sicherheitstroll unten für Dings.
Keine Ahnung.
Und dann im nächsten Moment fällt er da in Ohnmacht, nur weil ein Troll reinkommt. Also sorry.
Ja, weiß ich nicht.
Also das ist völlig drüber, es ist völlig unglaubwürdig für jeden, der Quirrell und seine Geschichte mit Trollen kennt. Und ich weiß nicht, ich finde es doof. Sehr auffällig.
Stimmt, ja ist es. Aber sehr nicht auffällig genug,
sein Plan.
Nee, eben nicht. Offenbar nicht.
Nee.
Kommt keiner hinter.
Ja, und als das Trio dann am Ende des Schuljahres zum Stein vordringt, da ist ein erledigter Troll in einem der Räume. Den hat Quirrell nämlich schon vorher aus dem Weg geschafft.
Ja, weil der schon vorher vorgegangen ist sozusagen.
Genau. Perfekt. Gelöst. Wir wissen, dass Gilderoy Lockhart ein Buch über Trolle geschrieben hat. Es heißt Trips mit Trollen und darin schildert er seine vermeintlich heldenhaften und siegreichen Kämpfe gegen diverse Trolle. Ja. Wir wissen natürlich, dass das erstunken und erlogen ist, beziehungsweise von anderen Helden geklaut.
Genau. Und ganz am Ende in der Kammer des Schreckens, als Harry und Tom sich so ein bisschen austauschen, ne? Tom quasi seinen ganzen Masterplan erklärt. Da spricht er auch über Hagrid und er sagt, dass Hagrid im verbotenen Wald mit Trollen rauft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, also ich glaube, das stimmt nicht mal. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Trolle im verbotenen Wald.
Ja, er sagt das halt einfach abwertend. Das so
ja,
von wegen,
natürlich.
Man wundert sich nicht darüber, dass Hagrid so ein Monster hat, weil er es ja auch bekannt ist, dass er im Wald mit Trollen rauft.
Ja, genau. So war das gedacht von Tom.
Also er einfach nur fies von ihm mal
abwertend,
wieder.
Abwertend, ja.
Genau. Ja, im dritten Jahr engagiert Dumbledore sogenannte Sicherheitstrolle, die im Gang patrouillieren, in dem die fette Dame hängt, um sie und den Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu bewachen und um sie vor Sirius Black zu schützen. Ja, das ist wild. Wir hatten es ja eigentlich gerade schon gehört, dass die dennoch sehr gefährlich sind und man sie besser nicht da unter Kindern lassen sollte. Vor allem braucht man nicht eigentlich dann noch Sicherheit gegen die Trolle? Also kann man die da jetzt einfach so rummarschieren lassen?
Aber sind das denn Trolle? Weil die sind 3 Meter groß. Wenn da 2, 3 Trolle durch den Gang laufen, dann ist der Gang voll und es stinkt wie Sau. Das wird ja aber gar nicht erwähnt. Im Zusammenhang mit diesen Sicherheitstrollen wird nicht erklärt, naja, und jetzt stinkt es hier vom Gryffindor-Gemeinschaftsraum so.
Ja, das sind die Ausgebildeten, die haben vielleicht mal eine Dusche bekommen.
Ich glaube nicht, dass es in der Natur von Trollen ist, zu duschen.
Nein, ich verstehe es auch nicht. Ja, vielleicht ist das ja auch nochmal eine gesonderte Gruppe, aber sie heißen Sicherheitstrolle. Und diese fungieren ja als diese Art von Wächter, von denen wir eben gesprochen haben, dass man sie eben ausbilden kann.
Ja.
Und ich meine, die sind ja offenbar auch so gut trainiert, dass es ja zu keinen Vorfällen oder Beschwerden kommt. Aber sie schauen immer böse, das wissen wir. Und sie vergleichen ihre großen Keulen. Klingt auch ein bisschen doppeldeutig, das Ganze. Okay.
Ja, das ist wie mit dem Korken. ich verstehe es auch nicht.
Vielleicht wurden die auch magisch irgendwie, ne, dass der Geruch sich nicht so ausbreitet oder so.
Ja, keine Ahnung. Aber ich finde, das hätte man mal sagen können.
Ja. Das ist wirklich wild. Ja, ich weiß es auch nicht. Und auch am Ende des Schuljahres werden sie ja dann entlassen, weil Sirius ja irgendwie das Land verlassen haben soll und man sie deswegen nicht mehr braucht. Aber irgendwie finde ich es trotzdem schwierig.
Total.
Ja, und es gibt ja dann sogar noch Gerüchte, dass auch Umbridge Security-Troll benutzt.
Um die Besen zu bewachen.
Genau.
Kannst du dir vorstellen, dass es für Umbridge in Ordnung ist, dass da stinkende Besen durch die Gegend laufen und irgendwo patrouillieren?
Ja, offenbar ja im Kerker oder so, ne? Ja, ich weiß es auch nicht.
Also, meine Theorie. Also später hat Hermine ja auch mal bei der Berufsberatung noch so einen Flyer in der Hand, da steht irgendwie drauf, sind sie bereit, Sicherheitstrolle auszubilden? Ne? Du kannst anscheinend Ausbilder für Sicherheitstrolle werden. Mhm. Ist jetzt natürlich nichts für Hermine und ich weiß auch nicht, sehe ich auch Harry und Ron nicht so. Aber gut, scheint wohl ein Ding zu sein, zumindest so populär, dass man dafür Werbung macht. Jetzt habe ich mich gefragt, es ist jetzt ganz merkwürdig und ich habe das auch noch nie irgendwo gelesen, aber es ist so in meinem Kopf, sind Sicherheitstrolle wirklich Trolle oder sind das so ähnlich so Miniaturversionen davon?
So gezüchtete. Die halt
praktischer, ja genau, eher so eine Zucht.
Ja, vielleicht.
Ja, so, weißt du, so wie jemand wie Hagrid, der so ein bisschen so knallrümpfige Kröter erfindet und dann züchtet, gibt es halt auch, die werden vielleicht auch nur Trolle genannt, weil die so ein bisschen Ähnlichkeit damit haben, aber eigentlich sind das komplett eigene Wesen. Und Harry, wir wissen ja, Harry guckt nie so genau hin. Der interessiert sich für sowas auch nicht so doll. Ne, wenn das den nicht betrifft, dann denkt er so, ja, das passt schon, die laufen hier rum. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es für Umbridge okay ist oder fürs Ministerium auch, dass da Trolle rumlaufen.
Nee, das scheint ja normal zu sein. Ne?
Deshalb wäre ich voll fein für mich, wenn das so Wesen sind, die gar nicht zwingend Trolle sind oder nur ein bisschen mit denen verwandt sind, die aber nicht eigene Wesen sind, nicht so groß, nicht so stinkig und vielleicht auch besser kontrollierbar als so ein Troll. Vielleicht sind die auch trotzdem nicht schlau, aber dadurch, dass die extra dafür gezüchtet werden, sind die eben für diese Sicherheitsmomente gut. Die haben ja auch insofern keine richtige Rolle, die müssen ja keine Entscheidungen treffen. Ne, sondern da wird gesagt, hier sind die Besen, passt drauf auf, hier ist der Gryffindor-Gemeinschaftsraum und die fette Dame, passt drauf auf, die müssen keine Entscheidung treffen, da gibt es keine Rangordnung, ne, irgendwer befehligt die, keine Ahnung, Dumbledore oder Umbridge, und dann machen die das, was sie wollen und stören auch nicht, weil so ein Troll, weil so wie der Bergtroll da, ne, wenn die da durch die Gänge rauschen, so kann das wirklich nicht sein. Du kannst ja dann auch nicht an denen einfach vorbeigehen, wenn die da durch den Gang gehen und wir wissen, dass es mehr als einer ist. Macht für mich keinen Sinn.
Nee, das auf jeden
Fall. Aber ich finde es halt komisch, dass die öfter vorkommen, ne?
Das stimmt.
Wenn die jetzt nur im dritten gewesen wären, würde ich ja sagen, ja, okay, dann hat J.K. da einmal drüber nachgedacht. Aber offenbar ist sie ja auch später im fünften Teil nochmal darauf zurückgekommen und hat sich gedacht, naja.
Ja, das scheint für Zauberer was ganz Normales zu sein. Und deswegen glaube ich auch, dass es für das Ministerium was Normales ist.
Ja, und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das richtige Trolls sind. Trolle. Ja,
wahrscheinlich hast du recht, so irgendwie so eine Züchtung oder die so weit irgendwie schon über Generationen hinweg so zivilisiert und trainiert wurden, dass man das
machen kann. Dann ist natürlich die Frage, inwiefern ist das in Ordnung und moralisch vertretbar?
Ja, natürlich gar nicht.
Genau.
Zauberer und Hexen machen das wieder nur für ihren eigenen Nutzen, ist doch klar. Und denken überhaupt nicht daran, wie es vielleicht diesen Wesen geht.
Genau.
Kennen wir ja.
As usual. Wir wissen ja, Trolle sind sehr dumm und sie reagieren langsam und träge und sie sind leicht abzulenken. Dadurch, dass sie so groß sind, sind sie auch nicht besonders wendig und auch etwas ungeschickt und deshalb kann man sich leicht gegen sie wehren, glaube ich, wenn du in einer Gruppe bist. Wenn du alleine bist, ist es ein bisschen schwierig, aber wenn du in einer Gruppe bist, glaube ich, kann man die ganz gut verwirren. Du kannst auch auf Zauber bestimmt auf die anwenden, theoretisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so eine krasse Haut haben wie Riesen, wo die Zauber auch gerne mal abprallen oder wie bei Drachen noch krasser.
Ja, oder ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht nicht ganz so stark wirken.
Genau, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du ein guter, solider Zauberer bist, kannst du Schockzauber, Ganzkörperklammer, kannst du bei denen anwenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gar nicht funktioniert. Ja. Oder so ein Verwirrungszauber funktioniert vielleicht auch. Dann hast du ein bisschen mehr Zeit geschaffen. Vielleicht halten die dann auch nicht so lange, die Zauber, ne, weil es ja auch ein magisches Wesen. Aber ich glaube, kurzfristig geht das schon. Genau, und deshalb glaube ich, wenn du in einer Gruppe bist, sind die gar nicht so ein Thema, die auch die wilden Trolle, die du dann da spontan im Wald triffst. Ich glaube, das kannst du schaffen.
Ja, ich glaube, dass die größte Gefahr ist, du liegst irgendwo im Zelt und wirst dann von so einem Troll überrascht.
Genau.
Ich glaube, der Überraschungseffekt ist das Schlimmste.
Genau,
wenn du den jetzt von weitem schon siehst und der stampft da durch den Wald, kein Problem.
Kannst du wahrscheinlich auch abhauen. Ich glaube, die sind nicht super schnell.
Nein.
Du kannst dem Kampf auch aus dem Weg gehen, wenn du den jetzt
nicht. Der verfolgt dich ja dann auch nicht.
Nee, eben. Außer die Flusstrolle, die dich fressen wollen.
Ja,
also
ja, und außer du ärgerst die vielleicht ja auch und die werden wütend.
Ja, provozierst die, genau. Deshalb, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, sich vor Trollen zu schützen und ich glaube, sind auch kein Riesenthema, weil sonst hätten wir das im Tagespropheten häufiger gelesen, dass die schwierig sind. Was ich allerdings nicht empfehlen werde oder würde, ist, sie körperlich anzugreifen. Also ich glaube, du ziehst auf jeden Fall den Kürzeren, wenn du mit dem boxt. Ja. Also du musst das schon clever als Hex und Zauberer
machen.
Solltest du das mit Magie machen. Weil sonst wird es schwierig.
Ja, das denke ich auch. Also körperlich ist man den unterlegen.
Immer.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Vampiren. Das ist ja so ein bisschen das Halloween-nigste Wesen, was wir hier haben. Oder Halbmensch.
Ja, genau. Ich finde Vampire toll, aber ich mag sie nicht so bei Harry Potter.
Nee, da beweist man auch wenig.
Vampire haben ja nicht so eine große Rolle in Harry Potter. Im Prinzip sind das auch in der Wizarding World bluttrinkende Wesen.
Genau, sie gelten als lebende Tote und gelten auch als gefährlich. Sie sind sogar schwarzmagisch.
Ja, stimmt, genau. Aber sie sind nicht besonders gut erforscht, also es gibt viele Mythen und Legenden.
Ja. Ja, auch über das Aussehen sind wir uns nicht so ganz einig. Wir wissen auch recht wenig drüber. Also ob Vampire in der Wizarding World genauso klassisch existieren wie in den Sagen in der Muggelwelt, das wissen wir nicht. Also ob die irgendwie, keine Ahnung, ich muss immer an der kleine Vampir denken, aber ich bin auch noch in einer anderen Welt, keine Ahnung. Ach nee, es gibt ja auch noch Vampire Diaries oder so. Ich weiß es nicht, halt so diese klassischen Vampire.
Es gibt auch noch Twilight, dürfen wir nicht vergessen.
Twilight. Ja, das sind ja sehr moderne Vampire. Aber bleiben wir jetzt vielleicht mal bei der kleine Vampir, so von wegen, er lebt in der Gruft wie Grindelwald.
Dracula Untold. Ist
genau,
mit
Dracula,
Vlad, dem Schlechter.
Genau, so mit langem Venenumhang und blass
auch
und
gut.
So. Blutunterlaufende Augen. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Was wir wissen aus den Harry Potter Büchern ist, dass sie blass und hohlwangig sind und sie haben eine Vorliebe für Blut und gespenstische Kerzenbeleuchtung.
Das ist so richtig random einfach.
Ja.
Vampire werden besonders mit Rumänien und Transsilvanien in Verbindung gebracht. Das ist nicht nur hier in der Wizarding World so, sondern allgemein. Da kommt ja die ganzen Legenden und Mythen kommen ja daher. Es gibt kaum offizielle Informationen über die Gesellschaft, wie sie zusammenleben oder die Lebensweise von Vampiren. Also wir können uns da jetzt leider gar nicht drauf verlassen, wie J.K. sich das gedacht hat für Vampire in der Wizarding World.
Ja, sie hat auch hier ähnlich wieder wie zu den Inferi oder den Zombies halt gesagt, dass sie das nicht noch mehr in die Potter-Welt halt einfließen lassen, weil sie eben fand, dass die Geschichten und Sagen von Vampiren schon ausreichend erzählt wurden und sie auch nicht viel dazu beitragen konnte. Und die kommen ja, wie gesagt, aus Osteuropa und J.K. beschäftigt sich halt vor allem gerne mit britischer Folklore, weswegen die halt eben nur so einen kleinen Teil einnehmen.
Aber dann möchte ich gerne kritisieren, dass sie es auch weglassen hätte können. Also dann,
das stimmt.
Weil es heißt Vampire, wir brauchen die nicht für die Geschichte.
Ja, das stimmt. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es halt irgendwie gerade in Osteuropa, in Rumänien, dass es da eine sehr große Rolle spielte, auch bei den Zauberern und Hexen. Und dass es einfach ein paar Vampire gibt, die sich halt in Europa verbreitet haben.
Ja, aber ich finde nicht, dass sie sich einfach drauf sagen kann, ja, also bei Zombies heißen nicht Zombies, weil das ist hier nicht so. Vampire heißen zwar Vampire, aber das hat ja mit der britischen Dings nichts zu tun. Weißt du, dann tut mir leid, dann brauchst du, also dann, wenn du deine Wizarding World so planst, dass du sie so vielseitig wie möglich machst und versuchst, so viele Monster einzubauen wie möglich und Lockhart hat ein Buch geschrieben und hier wurde, und es kommt ja auch ein Vampir vor, dann denke ich mir, dann kannst du das Ganze bitte auch ein bisschen ausfüllen. Also Vampire, also ich bin jetzt gerade hier so pro Vampire, weil ich Vampire liebe, aber ich finde es, macht sich da ein bisschen einfach.
Ich habe eine Theorie.
Ja.
Warum? Dass es überhaupt ein Vampir plötzlich gab. Also den hätten wir ja nicht gebraucht, der hat auch nichts zur Storyline beigetragen, den hätte man weglassen können. Aber weil es, glaube ich, bei uns Lesern immer so viele Theorien gab, oh, Snape muss ein Vampir sein, bla bla bla, wollte sie, glaube ich, einfach mal mit diesem Vampir-Thema in der Potter-Welt abhaken.
Schön.
Und sagen,
aber dann brauchen wir sie nicht.
Vampir ist nicht Snape, Snape ist kein Vampir. Und einfach nur mal, um zu zeigen, so, das kann nicht sein, hat sie den halt einfach mal so am Rande erwähnt. Das ist meine Vermutung.
Ja, das kann sein, aber dann, finde ich, hat sie es verkackt. Ich bin sehr unzufrieden damit. Also ich finde Vampire cool, auch viele Vampir-Bücher lese ich gerne. Ich mag Vampir-Serien oder Filme, abgesehen von Twilight aus Obvious Reasons.
die wir gerade genannt haben.
Und sie hat ja recht, du kannst bei Vampiren nicht mehr so viel hinzufügen. Es gibt ganz viele verschiedene Versionen davon. Die einen machen mehr Sinn, die anderen machen weniger Sinn. Es gibt welche mit Flügeln, ohne Flügel und ich finde, die haben auch alle ihre Berechtigung, so da zu sein. Aber ich finde, sie macht sich's da ein bisschen einfach und gefällt mir. Also ich wäre da gerne mehr eingestiegen. Einfach, sie hätte da ein bisschen mehr reingehen können. Und wenn sie sagt, naja gut, die sind schon so gut beschrieben, dann hätte sie sich ja auch sie hätte ja nichts Neues erfinden müssen. Sie hätte ja auch sagen können, die leben oder leben nicht unter den Zauberern, sie haben eine eigene Gesellschaft. Und das hätte sie auch nicht ins Buch einführen müssen, das hätte sie auch später sagen können. Und jetzt haben wir hier Vampire, wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen, weil wir ja auch gar nicht wissen, wie die entstehen. Wir haben keine Ahnung, ob Vampire in der Wizarding World geboren werden oder verwandelt. Beides ist möglich, laut den Erzählungen, die wir aus der Muggelwelt her kennen. Ich bin immer pro Verwandeln. Ich finde, das ist die sinnvollste Art, Vampire auf die Welt zu bringen, sozusagen. Ich finde, auch in der Wizarding World zum Beispiel, finde ich es recht abstoßend, dass die dann Blut trinken, weil wir, also Vampire, wenn es davon einige gibt und wenn wir sagen, gut, die zentrieren sich eher auf Osteuropa, muss es ja trotzdem irgendwie irgendwo stehen, dass die Blut trinken. Wie trinken die Blut? Trinken die das aus Gläsern? Kann man das spenden? Nehmen die sich das absichtlich? Leben die in Herden zusammen und überfallen Dörfer? Also ich finde, da habe ich echt richtig viele Fragen, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt schon. Ich kann mir aber das immer so erklären, dass die halt ein Leben so abseits von den Zauberern und Hexen führen, vor allem eben in Osteuropa. Ich glaube, in Großbritannien gibt es gar nicht so viele Vampire.
Ja.
Und die ja auch so geächtet werden von Zauberern und Hexen, dass die eben auch gar nicht zulassen, dass man so viel über die forscht und dass man so viel erfährt und sowas. Und vom Ministerium werden Vampire als nicht magische Teilmenschen eingestuft. Und es gibt ja auch bestimmte so Richtlinien, unter anderem ein Paragraphen 12, der besagt, dass Vampire nicht einfach so umgebracht werden dürfen. Und diese Richtlinien sollen eben dafür sorgen, dass Vampire und andere nichtmenschliche Wesen weniger Diskriminierung und Vorurteile erfahren. Mhm. Aber sie scheinen ja einfach keinen guten Ruf zu haben.
Nee.
Und deswegen, also sie gelten ja als Menschen ähnlich. Ja, wenn wir jetzt an Vampire denken, wie wir sie aus vielen Geschichten kennen, sind die ja schon sehr menschlich. Also es sind jetzt keine Zentauren. Ja.
Also glaubst du, die sehen aus wie so ein Nosferatu?
Nein, die sehen aus wie Menschen.
Ja, genau.
Genau, das sage ich ja. Die sind, also warum sollten die als nicht menschlich eingestuft werden? Weil das sind doch Menschen quasi, also
ja,
vom optischen her. Deswegen finde ich das ja so schlimm. Und das zeigt ja einfach nochmal, was für einen schlechten Ruf sie haben. Weil die haben ja auch dadurch keinerlei Beteiligung an der magischen Gesellschaft oder auch an der magischen Politik, weil sie einfach als Nichtmenschen eingestuft werden. Und das finde ich schlimm. Und dann wundert es mich auch nicht, dass die sich komplett raushalten und sagen, wir haben unsere eigene Community, halten uns komplett fern von den Zauberern und Hexen, wir machen unser eigenes Ding. Und dass die sich quasi aus dem Weg gehen. Weil selbst Zentauren und Wassermenschen, die ja auch als nicht menschlich eingestuft werden, die weigern sich, in diese Kategorie eingeteilt zu werden, weil sie nicht mit Vampiren in eine Schublade gesteckt werden. Und deswegen verzichten sie auf ihren Status als Zauberwesen. Und dann denke ich mir schon so, okay, krass, alle hassen Vampire offenbar.
Aber ich finde es komisch, weil wenn Vampire wenn die entstehen, weil sie beißen und dann wird daraus aus dem Mensch oder dem Opfer, das sie gebissen haben, wird ein neuer Vampir. Bedeutet das dann, dass wenn du einen Zauberer oder eine Hexe beißt, die sich verwandelt, können dann diese Vampire zaubern?
Ich glaube nicht.
Wieso nicht?
Also nee, ich glaube erstmal glaube ich nicht, dass du nur verwandelst, wenn du beißt. sondern dann trinkst du nur. Du musst die Person.
Ja, normalerweise mussten die sterben und dann kriegst du Blut oder ich meine, da gibt es viele Ideen davon.
Genau.
Also genau. Also nur weil du beißt, bist du kein Vampir. Ja, das ist nicht wie beim Werwolf. Das ist klar.
Genau. Das ist jetzt erstmal, Und ich glaube erstens, dass Vampire das nicht so oft machen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn das eben so zweifach funktioniert, dass man auch über Gene das weitergibt, ne, dass man auch als Vampir geboren wird, dass das ja nicht nötig ist. Also nur weil man Vampir ist, heißt ja nicht gleich, dass man blutrünstig ist und alle umbringt. So,
Genau.
Und wenn es aber heißt, man muss jemanden töten, um ihn zu verwandeln und sonst gibt es halt keine Vampire mehr, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es Hexen und Magier gibt oder auch Muggel, die so ein Leben vielleicht auch sich wünschen. Die sagen, ich möchte gerne Vampir werden. So.
Ja, klar.
Und dann glaube ich, dass du aber nicht gleichzeitig Magier sein kannst und Vampir.
Wieso nicht?
Du bist ja auch als Zentaure kein Magier. Deswegen werden die ja theoretisch in die gleiche Kategorie gepackt.
Ja, aber das macht ja keinen Sinn, weil du kannst ja nicht zum Zentaur werden, wenn du nicht einer geboren bist. Dass die geborenen Vampire nicht Zauberer sein können, ist klar.
Der Zauberer wird von einem Vampir umgebracht, um verwandelt zu werden. Er stirbt ja dato und als Toter hast du auch keine Magie mehr. Und wenn er dann wieder aufwacht, ist er halt ein Vampir und kann nicht mehr zaubern.
Also in meinem Leben ist mir das zu rational für eine fiktive Fantasy-Geschichte mit Vampiren. Und in meinem Leben wäre das, also wenn du dann wieder zurückkommst, bist du dann ein Vampir mit magischen Kräften. Du kannst dann zaubern.
Ja, kann ja auch
und
sein.
Und vielleicht könntest du dann sogar, weil das sind ja dunkle magische Wesen sind sie ja nicht, weil sie ja kennen, oder? Nee. Also sind auf jeden Fall sind
schwarzmagische Wesen.
Genau. Und
theoretisch.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du dann gar nicht mehr zwingend auch Zauberstab und so brauchst, sondern dass die Magie durch dieses neue Leben anders funktioniert. Vielleicht bist du dann wirklich nicht mehr so jemand, der dann sagt, Lumos und ein Licht geht an oder so, sondern Magie funktioniert dann anders. Aber irgendwas Magisches ist ja in dir.
Ja, das kann sein. Dass es irgendwo in dir schlummert, das mag sein. Aber das glaube ich nicht, dass du einen Zauberstab zücken kannst und zauberst wie vorher.
Nee, ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht, weil sonst wärst du ja, wenn wir jetzt uns fragen, ich glaube, das macht keinen Sinn, weil vielleicht hätten wir sonst schon andere Geschichten von Leuten gehört, die sich absichtlich haben umbringen lassen.
Und das ist ja genau das, was wir immer kritisieren an den Zauberern und Hexen. Sich selbst sehen die ja immer als die Besten, die Krassesten und alle, die nicht magisch sind. Also obwohl es, also wenn es jetzt Kreaturen sind wie Hauselfen oder sind Zentauren oder Wassermenschen oder eben Vampire, alle, die nicht so zaubern, wie sie das tun, sind für die ja untergeordnet und weniger wert. Und das ist genau das Gleiche bei Vampiren. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zauberer oder eine Hexe, die zum Vampir verwandelt wird, dass die noch genau die magischen Fähigkeiten hat wie vorher.
Nee,
das kann einfach nicht
sein.
Weil,
jetzt mein Take, ich nehme einen kleinen Bogen, weil wir ja auch nicht wissen, ob die unsterblich sind. Weil wenn Vampire wirklich unsterblich wären, kannst sie nicht einfach so umbringen, und dazu noch ihre magischen Kräfte behalten würden, ne, mit Zauberstab und ne, so wie Voldemort, Dumbledore das auch machen, dann hätte ja vielleicht Voldemort auch ein riesiges Interesse daran, Vampir zu werden. Hat er ja nicht. Interessiert sich ja null für Vampire. Ne, das heißt, also sie werden, wenn sie magische Kräfte haben, die nicht so äußern, wie Zauberer das machen. Und auch Voldemort denkt ja sehr rassistisch und diskriminierend. Das heißt, er wird sich damit auch nicht befassen und sagen, bla bla bla.
Aber
ich könnte mir vorstellen, in der Vampirwelt ist das nützlich, so wie die das machen. Ja, und dann gibt es vielleicht welche, die ein bisschen mehr und ein bisschen weniger magische Kräfte haben. Aber ich glaube sowieso, dass die in der Wizarding World die Vampire nicht unsterblich sind.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, dass die überdurchschnittlich alt werden, vielleicht 200 Jahre aufwärts, dass die langsamer altern, dass du denen vielleicht auch bis zum Lebensende das Alter gar nicht so krass ansiehst.
Mhm. Es wird auf jeden Fall Möglichkeiten geben, wie man die auch umbringt.
Ja, das auf jeden Fall, genau. Aber sie leben jetzt nicht ewig. Wenn du sie nicht umbringst, sterben sie nicht mäßig. Ne? Das ist, glaube ich, nicht.
Ja, wir hatten es ja gerade schon. Also das Ministerium hat ja eben verboten, dass man Vampire umbringt. Deswegen müssen sie ja irgendwie, also und auch recht leicht wahrscheinlich für einen Zauberer oder eine Hexe, muss es recht leicht sein, einen Vampir zu erledigen.
Ja gut, das wissen wir, es funktioniert ja auch in allen
sonst
anderen
das nicht.
Ja, Filmen genau. Und Serien, wissen wir auch. Also Vampire sind unsterblich, solange du sie
genau.
nicht angreifst. Ne? Ja. Also die sterben nicht von selbst.
Ja.
Die leben einfach weiter.
Ja. Ja, auf jeden Fall wissen wir, dass auch in der breiten Zauberergesellschaft sehr, sehr viele sehr viel gegen Vampire haben. Also Rita Kimkon zum Beispiel beschwert sich, dass man nicht die Zeit mit der Kesseldicke verschwenden sollte, sondern lieber damit Vampire zu jagen. Und das ist eigentlich verboten und das weiß sie ja auch, aber das ist halt auch einfach wieder, um zu zeigen, weil, wie viele Vorurteile sie hat.
Ja.
Es ist ja tatsächlich auch nichts darüber bekannt, dass sich irgendwelche Hexen oder Zauberer für Vampire einsetzen. Wir kennen auch keine Einzelschicksale. Ich meine, beim Werwolf zum Beispiel haben wir Lupin oder auch Greyback ja als Negativbeispiel. Ja, genau. Als Vampir gibt es niemanden, ich glaube, weil die so sehr isoliert sind.
Ja.
Weil ein Werwolf, wenn er sich verwandelt, ist er ja nach wie vor ein Zauberer oder eine Hexe. Und beim Vampir eben nicht. Das ist halt nochmal der große Unterschied.
Das stimmt. Bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, das war 1473, ging es ziemlich chaotisch zu, weil in einem Spiel irgendwie 700 Fouls begangen worden sind. Also ich kann mir das Spiel gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Und eins dieser Fouls war besonders auffällig, denn der Kapitän der transsilvanischen Mannschaft ließ 100 Vampirfledermäuse einfach so frei. Er hat so seine Robe frei gemacht und dann flogen die so los. Er dachte sich, damit kann er seine Gegner abschrecken oder ablenken. Und ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert hat. Ist auf jeden Fall crazy.
Mhm.
Wie hat er diese Vampirfledermäuse da unter seinem Umhang transportiert?
Ja,
Magic, Leute!
Gute Connections.
Magic.
Im ersten Schuljahr verbreitet Quirrell selbst das Gerücht, dass er sich seit seiner Rückkehr an die Schule deswegen so komisch verhält, weil er in einen Konflikt mit Vampiren im Schwarzwald geraten sei.
Cool.
Daher soll er sich ja auch mit Unmengen an Knoblauch vor Attacken gegen Vampire aus Rumänien schützen. Und er stinkt ja aber in Wahrheit nur wegen Voldemort oder versucht zumindest den Gestank mit Knoblauch zu kaschieren. Wir wissen es nicht so genau. Aber er sorgt auf jeden Fall selber auch für, dass das Gerücht im Laufen bleibt, damit er irgendeine Entschuldigung hat.
Ja, genau.
Aber auch hier wieder, naja, wenn man schon so hört, im Schwarzwald und so, also die ziehen sich, glaube ich, sehr zurück. Also die sind nicht da, wo Menschen oder Zauberer oder Hexen sind, sondern das sind so die eigenen Communities, die eigenen Kolonien. Die haben, glaube ich, wenig Berührungspunkte.
Ja, das stimmt. Im zweiten Schuljahr wissen wir von Lockhart, dass er ein Buch geschrieben hat über Vampire, das heißt Abstecher mit Vampiren. Und in dem Buch behauptet er auch einfach, ein Vampir könnte nach einer Begegnung mit Lockhart nichts außer Salat essen. Also ich weiß nicht genau, was Lockhart da gemacht hat.
Das ist so eine absurde Geschichte.
Ja, und da frage ich mich, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich super absurd ist, dass er das wirklich frei erfunden hat und das jetzt nichts war, was er kopiert hat. Weil der halt auch keine Ahnung hat von der Spezies und er hat sich nie damit befasst.
Ach, das ist genauso absurd, wie dass irgendjemand plötzlich Söder dazu bringt, dass er sich nur noch vegetarisch ernährt.
Ja, genau.
Das ist genau das Gleiche.
Ja. Ja, auch total crazy, bekloppt. Crazy Einwurf, ja.
Ja. Aber schön, dass trotzdem Leute dieses Buch kaufen und denken, ja, Lockhart, das ist total logisch, was du hier schreibst.
Ja, genau. Und wollen dann ein Autogramm von ihm in das Buch.
Im dritten Schuljahr behandeln die Drittklässler bei Lupin auch Vampire im Unterricht. Sie müssen einen Aufsatz über Vampire schreiben. Und Neville ist sich nicht mehr sicher, ob Vampire den Knoblauch essen müssen, damit er ihnen schadet, oder ob er einfach nur in der Nähe sein muss.
Nachdem Lupin gezwungen war, seine Stelle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste aufzugeben, macht Dean Thomas ja dann noch so den kleinen Scherz, vielleicht bekommen sie als nächstes Jahr einen Vampir zum Lehrer. So. Und vor dem vierten Schuljahr ist ja die Quidditch-Weltmeisterschaft und da behauptet ein Zauberer, er sei Vampirjäger, der etwa 90 Vampire getötet hat, um eine Vila zu beeindrucken. Also es scheint wohl auch ein beeindruckender Flex zu sein, zu sagen, ich habe 90 Vampire umgebracht.
Ja, weil alle Vampire
ist natürlich
hassen.
Übertrieben. Ja, genau.
Das ist ganz schrecklich.
Aber ein ganz komischer Flex, auch wenn es natürlich nur in dem Beisein der Vila so geäußert wird.
Ja, auch Hagrid hatte Kontakt zu Vampiren während seiner Riesenexpedition. Da hat er nämlich in Minsk eine Meinungsverschiedenheit mit einem Vampir. Was das bedeutet oder wohin das führt, das wissen wir auch nicht so genau.
Ich finde, da hätte man durchaus mal kurz noch eine kleine Frage
fragen können. Ja. Hallo.
Harry hätte ja nachfragen können, und was ist mit Vampiren? Erzähl mal, voll interessant.
Ja,
jetzt erzählt er nur, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Ja, oh, gut, super. Anscheinend war es ja nicht so gravierend, dass man es überhaupt hätte erwähnen müssen.
Nee, Verstehe ich nämlich auch nicht.
Im sechsten Schuljahr ist ja dann die Weihnachtsfeier von Slughorn. Und dort ist auch ein Vampir anwesend. Es ist nämlich Sanguini. Und er ist als Gast von Eldred Rawpel mitgekommen. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Blutbrüder. Mein Leben unter Vampiren. Also hat er den Vampir als Ausstellungsstück mitgenommen, als ja. Beweis?
Ich finde das ganz schwierig. Schlimm.
Wie im also Zirkus, erstmal, nicht okay.
Er behauptet ja, dass er länger unter Vampiren gelebt hat. Ja, und ja, deswegen genau. Er das Buch schreiben konnte. Und sagt ja auch, es war total authentisch und ganz tolle Eindrücke in das Vampir-Dasein und so. Aber er gesteht ja auch quasi selbst, ne, als er dann so sagt, ja Harry, ich könnte auch eine Biografie über dich schreiben. Und Harry sagt, nee danke, kein Bock, voll viel Arbeit und so. Dann sagt er so, ach, ist gar nicht so viel Arbeit. Also Sanguini hat mir ein paar Interviews gegeben und den Rest hat meine Fantasie erledigt. Wo ich mir denke, aha, und wo hast du dann da mit Vampiren gelebt? Wo hast du diese Eindrücke gesammelt? Ich glaube, es wirkt für mich zumindest so, der hat diesen Sanguini als Trophäe dabei, ja, um Anerkennung zu erlangen. Und ich frage mich, was musste der arme Sanguini dafür opfern, dass er da so zur Schau gestellt wird? Und was passiert, wenn er nicht mehr interessant ist für Warple? Wird er dann fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel? Der kann doch nicht mehr zurück zu seinen Vampirfreunden gehen.
Warum nicht? Vielleicht ist er ja auch entführt worden.
Also ich glaube immer, dass Warple irgendwie ein Angebot hatte, was Sanguini nicht ablehnen konnte. Also dass er den so quasi ein bisschen gekauft hat. Oder damit gelockt hat, du kannst mit mir in die Zauberergesellschaft kommen und so, oh wie toll. Und er sich dafür so ein bisschen verkauft hat. Und das haben ihm wahrscheinlich die anderen Vampire übel genommen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, oder er ist unter Zwang da.
Ja.
Sei es aus, vielleicht aus Bestechung.
Ja.
Oder aber auch Erpressung. Ne, wenn Rawpel vielleicht irgendwen gefangen hält irgendwo.
Ja, stimmt, sowas.
Ne, es könnte natürlich auch sein, dass er, dass Sanguini gar keine andere Wahl hat und sich nicht selbst verkauft hat, sondern versucht, irgendwen zu retten damit. Weil ich glaube nicht, dass Sanguini da absichtlich ist. Und dann kommt ja auch noch dazu, es interessiert sich ja auch irgendwie keiner so richtig. Also Harry kriegt das ja auch nicht so mit.
Es ist jetzt kein Riesenaufsehen auf der Party.
Ja, genau. Zumindest. Also es ist jetzt nichts. Deshalb frage ich mich, wie groß der Nutzen für Rawpel war, ihn mitzubringen.
Ich glaube, vielleicht ist das Buch ja nicht top aktuell, sondern er macht das schon seit Jahren so. Und jeder Erwachsene, der sich irgendwie damit beschäftigt, der kennt das schon, dass Sanguini da immer mitgeschleift wird. Ja, den hat er ja wahrscheinlich ausgeschlachtet, wo es nur ging. Und jetzt ist es vielleicht einfach nicht mehr so spannend. Und wer weiß, wie lange Sanguini da noch mitgeschleift wird. Und was mit ihm passiert, wenn er nicht mehr gebraucht wird.
Ja,
ich
genau.
Das ist schrecklich. Ja, und man merkt ja auch, Sanguini selbst scheint sich ja auch total zu langweilen. Also es wird nicht seine erste Party sein, zu der er mitgebracht wird.
Nee, auf keinen Fall.
Also ich finde das ganz schlimm.
Total.
Ja, Sanguini wird dann einmal abgelenkt von einigen Mädchen, die vorbeilaufen. Und daraufhin zieht Warple aber ihn sofort wieder zurück und drückt ihm einfach so ein paar Pasteten in die Hand. Keine Ahnung, um seinen Hunger zu stillen. Ich glaube, Sanguini hat eine andere Art von Hunger als auf Pasteten, aber ja. Scheint ja zu helfen.
Viele haben eine andere Art von Hunger als auf Pasteten. Das trifft nicht nur auf Vampire zu.
Das stimmt. Ich habe mich jetzt noch einmal kurz mit dem Namen Sanguini beschäftigt. Das kommt natürlich von dem lateinischen Sanguinis. Das heißt bestimmt genau so.
Ja.
Und das bedeutet blutig oder blutfarben. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, gibt sich ein Vampir nach der Verwandlung einen vampirischen Namen? Oder haben die Eltern ihn blutig genannt, weil sie wussten, sie geben Vampirgene weiter? Weil du nennst ja wohl nicht dein normales Kind blutig oder blutfarben und dann soll er damit durchs Leben kommen.
Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Vielleicht, wenn du als Vampir geboren wirst, hast du solche Namen.
Ja,
und wenn, du
ja, wenn deine Eltern auch selber Vampire sind.
Genau, und wenn du zum Vampir gemacht wirst, kannst du ja entweder einen neuen Namen geben oder heißt halt einfach weiter, wie du vorher geheißen hast.
Ja, aber der wird nicht als Nicht-Vampir Sanguini genannt worden sein. Also ich glaube auch, entweder hat er sich den Namen selber gegeben oder Warple hat ihm diesen Namen gegeben, weil er sich so dachte, der braucht ein bisschen was Spannenderes als Horst oder wie auch immer er heißt.
Ja, genau, Horst. Im Klitterer verbreiten Luna und ihr Vater dann die Theorie, dass Scrimgeour ein Vampir sein könnte. Weiß ja nicht.
Ja, das Ministerium verhindert aber, dass dieser Artikel publiziert wird. Ne?
Ja, macht ja auch Sinn.
Das ist rufschädigend.
Ja, aber du kannst auch nicht so durch die, also
vor allem völlig haltlos ist das ja, diese Theorie. Und ich meine, Xeno sagt daraufhin so, ja, natürlich hat er das verboten, dass der Artikel publiziert wird, weil ich habe es ja aufgedeckt. Das stimmt ja alles. Das ist so absurd.
Ja, weil diese Theorie von Sirius, dass der eine Rockstar eigentlich ist, naja, damit schadet man ja niemandem so richtig, aber das mit dem Vampir und...
Naja, du schadest schon dem Sänger der Band, weil alle denken, du bist ein Massenmörder.
Du bist ein Massenmörder, ja, stimmt wohl, aber...
Ist nicht so gut.
Ist das nicht eine Muggelband?
Nee, ich glaube nicht.
Ich dachte immer, das wäre eine Muggelband.
Das wäre der Hammer. Ja, ich weiß es nicht. Ich dachte immer, es wäre eine Zaubererband, aber wie dem auch sei, ich glaube einfach nur, dass die nicht die Macht haben. Die schreiben da mal einen Brief an Klitterer, sagen so, was soll der Quatsch, nicht veröffentlichen. Ja. Aber nur das Ministerium hat die Macht zu entscheiden, ob das jetzt veröffentlicht wird oder nicht.
Ja. Angeblich ist es ja hilfreich, Knoblauch gegen Vampire einzusetzen, aber ich glaube, das ist haltlos und funktioniert nicht. Ich glaube, Vampire sind fein in der Wizarding World mit Knoblauch. Das ist nur die Ausrede von Cruel und bedient sich da eben dieser Klischees, ganz klar.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall, gerade weil man sich so wenig mit denen beschäftigt und die so meidet, weiß man das wahrscheinlich selber nicht so genau. Auf jeden Fall lernen aber junge Hexen und Zauberer, wie sie sich vor Vampiren schützen sollten. Und im Grunde ist es ja anscheinend so, dass man denen aber sehr, sehr selten nur begegnet im Leben, außer man trifft einen auf einer Party.
Ja, und anscheinend sind die ja in irgendeiner Weise auch zivilisiert. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man einen sieht, ist nicht direkt, wenn du nicht angriffslustig bist und das jetzt nicht der aggressivste Vampir ist, dem du je begegnet bist, weiß ich nicht, ob du sofort überfallen wirst.
Ich glaube, es ist eher die Angst vor dem Unbekannten. Und die Vampire haben halt keinen Bock. Warum sollten die in einer Gesellschaft leben, wo sie diskriminiert werden, wo sie nur Vorurteile bekommen, wo alle unbegründet Angst vor ihnen haben? Ja, natürlich würde ich mich dann auch von Zauberer und Hexen fernhalten.
Genau.
Und die sind eh so arrogant.
Und was ich auch interessant finde irgendwie, wir wissen ja nicht, ob sie resistent sind gegen Zaubersprüche. Das würde ich sehr gerne wissen, ob das funktioniert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich mit Feuer bekämpfen lassen. Weil eigentlich sind ja Teilmenschen. Feuer, denke ich, funktioniert ganz gut.
Sectum Sempra wahrscheinlich nicht, weil die bluten wahrscheinlich auch nicht.
Warum sollten die nicht bluten? Natürlich bluten die.
Ja, im Grunde sind das ja auch Untote.
Ja, aber die trinken Blut und das Blut, was sie trinken, geht in deren Kreislauf über. Das weiß man.
Ja, das ist vielleicht bei Vampire Diaries so, aber zum Beispiel
Meinst du, ist überall so?
Nein, das ist bei der kleinen Vampir nicht so. Die bluten
auch
nicht.
Ach, du mit deinem kleinen Vampir.
Leute, gebt mir einen Daumen hoch oder ein Feuer, wenn ihr den kleinen Vampir mögt.
Ja, der ist ja auch süß. Aber, Leute, wenn ihr an Vampire denkt, an welchen Vampir denkt ihr als erstes? Denkt ihr an Rüdiger? Nein.
An Dracula denkt man sonst.
Nee, ich denke an das letzte Vampirbuch, was ich gelesen habe. Das war sehr gut.
Ja, und ich, also wenn ich nicht an Dracula oder der kleine Vampir denke, dann denke ich an Damon und Stefan. Und das finde ich doof, weil das sind für mich keine richtigen Vampire.
Das sind natürlich richtige Vampire.
Ja, neumodischer Quatsch ist das.
Okay, Leute, Antonia und ich haben mal wieder eine sehr große Differenz gefunden und ich finde nicht gut, wie Antonia damit umgeht. Wir können alle gemeinsam Twilight haten und Edward und seine merkwürdigen Gesichtsprobleme, die er in dem Film zu sehen hat, also das können wir gerne diskutieren, aber wir diskutieren nicht darüber auf... Also, es gibt viele tolle Vampirgeschichten.
Also, ich sag mal so, in der Originalen, jetzt mal abgesehen von Film und Fernsehen, ja, Originale sagen über Vampire, sind die eigentlich Blutsauger und selber blutleer. Also die können eigentlich nicht bluten.
Aber warum brauchen die denn dann Blut?
Die ernähren sich damit. Das ist nicht, damit die das in ihrem eigenen Körper aufnehmen.
Ja, aber die brauchen, Antonia, das macht doch dann auch keinen Sinn.
Ja, aber die habe ich mir nicht ausgedacht, diese Sagen, Amber. Das ist halt so.
Ja, nee, aber wir können ja sagen, die finden wir logisch oder nicht.
Wie das in der Harry Potter Welt ist, mag ja sein, ist mir egal. Aber ursprünglich ist es auf jeden Fall so gedacht.
Also, wir haben jetzt neue ursprüngliche Ideen darüber, wie Vampire funktionieren. Wir interessieren uns nicht für diese alte, total überholte Version von Vampiren. So, aber zu meiner letzten Theorie, wie man Vampire bekämpfen kann. Ich habe irgendwo eine Theorie gelesen und ich glaube, das funktioniert auch perfekt. Du schlägst ihm einfach den Kopf ab.
Ja, das ist jetzt ein bisschen brutal. Immer.
Aber wir sind ja hier auch gerade in der Halloween-Folge. Können wir nochmal zum Schluss ein bisschen gruselig werden.
Aber glaubst du, das hilft auch gegen Inferi? Oder laufen die einfach kopflos weiter?
Also es ist halt immer, ja, es ist halt komisch. Ja, aber vielleicht schon.
Ich glaube auch, dass die kopflos weiterlaufen. Also ich nehme meinen Satz zurück. Es hilft nicht bei allem. Es hilft nicht bei Inferi, aber bei Vampiren bestimmt schon. Das glaube ich auch.
Crazy.
Ja, yes. Aber das war unsere done. Sehr, sehr blutrünstige, gruselige und ein bisschen stinkige Halloween-Special-Folge, liebe Leute.
Ja. Und sie war deutlich länger als geplant, Leute.
Ist morgen Halloween? Morgen ist Halloween.
Übermorgen, glaube ich.
Ach so, ja, auf jeden Fall haben wir euch in Stimmung gebracht. Und wir hoffen, ihr habt eine schöne Zeit. Und schaut auf jeden Fall, während ihr euch kostümiert oder während ihr zu Hause gemütlich auf der Couch sitzt und vielleicht einen Halloween-Film guckt, schaut in unseren Merch-Shop vorbei, denn unseren neuen yes. Merch wird es ab Halloween geben.
Genau. Und ich wünsche auf jeden Fall allen, die Halloween feiern, ein schönes Fest. Ich mag Halloween, wie wir alle wissen. Und vielleicht schaffe ich es auch noch, einen Kürbis fertig zu machen. Die Zeit rennt. Muss ich mal schauen. Aber ihr werdet es sehen, wenn ich es schaffe, einen zu machen.
Ich bin gespannt und ich hoffe natürlich auch, dass alle eine angenehme Woche haben. Halloween hin oder her. Und nächste Woche geht es weiter mit Schokotratsch.
Yay!
Und dann würde ich sagen, macht's gut.
Tschüss.
Und jetzt geht's ab zu den Outtakes. Sehr schön. Ach,
schöne Sache, Harry. Schöne
oh ja.
Sache. So, okay, wir starten.
Hi.
Vielleicht brauchen wir ein Intro.
Das ist jetzt unser Intro.
Ach so, okay. Halloween.
Das ist jetzt unser Anfang. Ich bin verwirrt, das ist nicht die Struktur, die ich kenne.
Ich weiß nicht, was wir tun. Ach so, hi, ich muss doch vielleicht sagen, hi, ich bin Amber. Genau.
Ja. Das, mhm. ja, das ist es.
Ein Inferi, nee, ein Inferius behält noch ein...
Also die scheppern da ja mit dem... Nee, die scheppern nicht. Nach seinem vermeintlichen Sturz... jetzt sind wir bei Dumbledore, ne? Naja. Ja, das ist nämlich ganz witzig, weil das Inferi... von einem Inferius.
Außer wenn Dumbledore... Ach, Dumbledore, wenn Voldemort sie vielleicht besucht hat, um...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da waren, weil sonst Harry sonst hätte... Oh mein Gott.
Dass quasi jenen, den Dumbledore... Ach, Dumbledore. Trolls. Mir egal. Muss ich mal gucken, was sie sind. Trolls. I'm here.
Ich habe nichts zum Namen von Trollen, weil das sind Trolle.
Ich habe hier noch so Schnurhaare.
Ach ja, die habe ich auch noch. Also Barthaare heißen die.
Ich habe hier Schnurhaare stehen, aber vielleicht hat das das falsch übersetzt.
Ja, ich glaube auch. Das sind eigentlich Barthaare. Ich
habe mich schon gewundert. Aber dann dachte ich mir so, naja, gut. Google-Übersetzer, der weiß es schon.
Hast du dir so einen Troll vorgestellt, der so wie so eine Katze so Whiskers hat?
Ja, ich dachte so, ja gut, die müssen ja nicht so übertrieben lang sein, dass es wie bei Katzen, dass man die sieht. Ich dachte, vielleicht sind das halt so, okay, aber es sind Barthaare, ne?
Ja.
Du hast es auf Deutsch wahrscheinlich nachgelesen.
Ja. Denn in Liechtenstein herrschte zu der große Zeit... Ach, alle.
Wie wenig Wert Trolle in der Zauberergesellschaft haben, zeigt sich ja auch zum Beispiel in dem Beispiel... Zeigt sich ja auch dem Beispiel. Das nächste Mal begegnet Harry, nein, das nächste Mal, was machen wir denn beim nächsten Mal? Das nächste Mal, wenn Harry, nein, der trifft noch, hat vorher noch nie auf einen Troll getroffen. Das nächste Mal, wenn wir etwas von einem Troll hören.
Genau, da kommt es ja zu dem legendären,
Vielleicht meinte er, bekämen sie als... Ach so, weil jetzt... Ich muss das nochmal, ich muss einfach aufhören, meine eigenen Sätze zu formen, wenn ich das hier schon aufgeschrieben habe. That's it.